Sonntag, Check 24, Donnerstag. Schön, dass Sie dabei sind. Ich wünsche Ihnen erstmal ein frohes neues Jahr. Alles Gute für 2020. Für mich und für mein Team ein ganz besonderes Jahr, denn wir feiern 25 Jahre Doppelpass. Ganz so groß ist die Freude beim FC Bayern momentan nicht. Das erste offizielle Spiel, in Anführungsstrichen, gestern das Testspiel in Nürnberg für den neuen Vorstandsvorsitzenden ins B für Oliver Kahn, ging schon mal gründlich in die Hose. Und der deutsche Meister hat auch noch andere Themen, die ihn gerade beschäftigen. Verletzte, ist der Kader zu klein und was wird aus der Personalie Alexander Nübel? Der BVB hat den Königstransfer im Winter hinter sich gebracht. Er ist endlich da. Erling Haaland, der Mittelstürmer, den sie unbedingt brauchen, der Stoßstürmer. Welche Chancen ermöglicht er den Dortmundern, doch noch deutscher Meister zu werden? Und der Tabellenletzte hat sie noch lange nicht aufgegeben. Der SC Paderborn, der Aufsteiger. Wir warten gerade auf den Kapitän. Er ist gelandet. Christian Schrodick ist gleich dann bei uns in der Runde. Deswegen stellen wir erstmal unsere restlichen Gäste heute Morgen vor. Als da sind der Weltmeister von 1990, Thomas Berthold. Einer unserer erfolgreichsten Comedien, Matze Knopp. Unser Chefreporter von Sport1.de, Florian Plettenberg.
Guten Morgen.
Stellvertretender Sportchef, Bild aus Nordrhein-Westfalen, Joachim Schub. Von Kicker der Kollege Frank Linkesch. Unser Sport1-Experte, Stefan Effenberg.
Morgen, hallo.
Und auch im neuen Jahr gibt es eine kleine Erfrischung. Das Ganze wie immer alkoholfrei. Also können wir uns schon mal anstoßen aufs neue Jahr. Und ich begrüße ganz herzlich natürlich auch Laura.
Schön, wunderschönen guten Morgen. Ja, eine Woche müssen wir uns also noch gedulden. Dann rollt der Ball wieder in der Fußball-Bundesliga. Aber wir haben gerade schon gehört, es gibt genug Themen, über die wir sprechen können. Denn diese Winterpause war definitiv nicht langweilig. Insbesondere eben beim FC Bayern. Thomas hat gerade die ganzen Probleme angesprochen, die es da momentan gibt. Oliver Kahn hatte ja jetzt offiziell auch seinen Amtsantritt. Und er hat erstmal auf der Pressekonferenz gesagt, ich werde jetzt nicht durch den Meetingraum grätschen. Vielleicht muss er aber genau das eben jetzt machen. Denn insbesondere nach diesem 2:5 ist die Stimmung überhaupt nicht gut. Wir können auch mal sehen, er saß gestern auf der Tribüne, Oliver Kahn, eben das erste Spiel, wo er jetzt offiziell im Amt ist. Und das war der typische Kahn-Blick eigentlich, wenn es mal nicht läuft. Also Begeisterung sieht definitiv anders aus und deswegen auch unsere Frage der Woche. Querelen beim FC Bayern muss Oliver Kahn jetzt schon eingreifen. Sie können wie immer mitdiskutieren im Liveblog unter sport1.de und natürlich auch in der Sport1-App können Sie abstimmen und natürlich auch bei Twitter unter dem Hashtag Dopa. Da finden wir Sie auf jeden Fall. 01379 011 011, die Nummer, wo Sie anrufen können. Dann sind Sie auch Teil dieser Sendung am Ende. Und Hashtag Phrasenpolizei. Sie kennen das schon aus dem vergangenen Jahr. Auch da können Sie natürlich mitmachen. Das genau hinhören, ob der ein oder andere Gast vielleicht doch noch 3 Euro ins Phrasenschwein einzahlen muss, wo wir nicht ganz genau hingehört haben oder ganz genau aufgepasst haben. Also machen Sie mit, wir sind gespannt auf Ihre Meinung.
Dankeschön, Laura. So, Christian Strodek wird gerade verkabelt, kommt dann gleich zu uns. Du musstest gerade ein bisschen lachen, ne? Oliver Kahn durch den Meetingraum grätschen. Da hast du mal kurz
gelacht. Gleich ein paar Sprüche an zu Oliver
Kahn. Ja, kannst du gleich sagen. Christian, wo ist er denn? Ich muss mal gucken. Ah, ist noch nicht fertig, so. Kommt da jede Sekunde? Uhu.
Okay. Alles klar.
So, applaudiert mir, dann kommt er auch. Ja, danke schön. So.
Hallo.
Christian.
Grüß dich, hallo.
Hallo, setz dich erstmal. So, dann hören wir erstmal, was der Trainer über dich gesagt hat.
Ja. Er ist nicht Kapitän, weil er spielt oder weil er nicht spielt, sondern weil er ein Typ ist, weil er ein Mensch ist.
Ja, Mensch, sagt man da, Steffen Baumgart, oder?
Wäre schlecht, wenn ich kein Mensch wäre. Also. Nein, ich glaube, dass das ganz, ganz wichtiger Part bei uns ist, dass man die Jungs so nimmt, wie sie sind und nicht irgendwie nur als Fußballprofi oder irgendwie irgendwelche Maschinen, die erstellt werden sollen, sondern einfach auch mal zwischen den Zeilen lesen kann und die Jungs mal bei der Hand nehmen kann.
Viele sagen, ihr habt gar keine Chance. Warum nutzt ihr sie?
Weil wir es können.
Gut. Das vertiefen wir später dann mal. Aber kannst schon mal. Hast du Geld dabei?
Hab ich.
Ja, also schon mal rausholen. So, wir fangen aber erstmal an. Seit Hansi Flick Trainer ist, hat sich die Stimmungslage zwischen den Spielern und dem Trainer deutlich verbessert. Das gilt auch zwischen Trainer und Führungsriege. Doch jetzt hat ein Interview von Hansi Flick für erste Irritationen gesorgt. Denn er kritisierte öffentlich die Kaderplanung der Bosse.
Zwischen Flick und Salihamidžić passt in der Regel kein Blatt Papier. Doch wenn es um den Erfolg geht, kennt der angeblich so liebe Hansi keine Verwandten. Die Personalsituation ist echt mau. Wir brauchen auf jeden Fall noch Verstärkung. Selbst das Testspiel gegen Nürnberg zeigt, dass der zweite Anzug der Bayern nicht wirklich passt. 5 Gegentore beim Club. Flick hält die Kaderstärke im Titelkampf für problematisch.
Ich war doch überrascht, dass Hansi so mediale Kaderplanung betrieben hat. Sag ich mal, ich bin nicht so der Freund davon.
Und Flick ist offensichtlich kein Freund der bisherigen Kaderplanung. Auch Kovac war schon unzufrieden mit dem Kader. Sein Fehler, er kritisierte die Spieler und brachte sie gegen sich auf. Flick kritisiert die Versäumnisse der Bosse und hat die Spieler weiter hinter sich.
Fakt ist, dass wir momentan schon dünn besetzt sind, was die Breite angeht.
Kimmich unterstützt den Trainer und wir stellen fest, der liebe Hansi muss als Cheftrainer unter Erfolgsdruck auch mal böse sein.
Stefan, ist das eine kritische Situation jetzt gerade für die Bayern?
Ich sag mal, sehr angespannte Situation. Sonst hätte Hansi Flick das nicht gesagt, dass sie Verstärkungen unbedingt brauchen. Ich glaube, er baut ein Stück weit schon vor, falls die Saison nicht positiv laufen sollte. Das ist ein Ausrufezeichen, was er da gesagt hat. Ob die Bayern das natürlich umsetzen können im Winter, das bezweifle ich, weil auf dem Markt, wenn du solche Ansprüche hast wie der FC Bayern, der Markt gibt natürlich im Winter nicht viel her. Also ich glaube, dass sie eher den Fokus legen auf den Sommer.
Aber brauchen Sie nicht, muss es denn unbedingt ein Spieler sein, der jetzt die totale Qualität gleich mitbringt? Oder brauchen Sie einfach mehrere Spieler? Sie haben einfach zu wenig.
Also bei Bayern München ist es ja nun mal so, dass du direkt Qualität brauchst. Ne? Also du kannst mal einen Jüngeren holen, der eine gewisse Zeit braucht. Aber du hast schon Coutinho geholt, der auch eine Zeit braucht, um sich an das alles zu gewöhnen. Wie gesagt, die Situation ist nicht einfach für den FC Bayern. Man darf nicht vergessen, im Sommer haben sie wirklich hohe, hohe Qualität verloren mit Robben, Ribéry, Hummels. Das haben sie nicht auffangen können, das ist Fakt. Und das spüren sie jetzt ein Stück weit.
Aber das wussten sie ja, Thomas, dass sie die verlieren, ne?
Ja, definitiv. Und diese Muster haben sich jetzt ein bisschen wiederholt. Wir hatten das Thema, wie der Stefan schon sagte, Robben, Ribéry gingen irgendwann. Da war aber auch schon klar, wenn du mal 34 bist, dass du eigentlich schon vorher nachbessern musst. Und ich glaube, der Hansi hat auch immer so das Thema auf seiner Agenda, wenn du natürlich die Champions League gewinnen willst und guckst, was die Konkurrenz in Europa zu unserem Kader stecken hat, dann hat er vollkommen recht. Dann musst du dich eigentlich anders aufstellen. Nur im Winter ist es generell schwer, jemanden zu bekommen, der gleich weiterhilft.
Ja, seit Sommer 2018, Florian, war das ja eigentlich klar, dass Robben und Ribéry irgendwann aufhören. Warum tun sich die Bayern so schwer?
Naja, ich glaube, man hatte natürlich jetzt auch die letzten Jahre einen Trainer, dem man bewusst einen kleinen Kader geben wollte. Ja, das war ja auch das Thema der letzten 2 Jahre. Weniger Stress hat man sich davon versprochen. Nur wenn man jetzt vergleicht, man hat beim FC Bayern 17, 18, 19 gestandene Profispieler im Kader. Wenn man das jetzt mal vergleicht mit Barcelona, Liverpool, da sind wir so bei 23, 24, sind im Schnitt schon 6 Spieler mehr. Und Hansi Flick hat natürlich jetzt die Situation, er hat den großen Traum, Bayern-Trainer zu werden. Er kann aber auch der große Depp sein, in Anführungszeichen, wenn er eben gar nichts holt. So, aber er hat die Chance, mit einer Mannschaft möglicherweise Meister zu werden. Und er sieht momentan einfach die Gefahr, dass er keine Titel holt. Hansi Flick würde auch ohne Neuzugänge auskommen, aber dann muss man eben auf die jungen Spieler setzen, muss halt Ziele revidieren. Und ich glaube, dass die Kaderplanung jetzt, das ist jetzt nicht das Problem, das jetzt entstanden ist. Man zahlt jetzt die Zeche, wie du gesagt hast, für die letzten 2 Transfersommer. Und ich glaube, man muss sich von dem kleinen Kader verabschieden und man muss im Sommer, da hat man richtig viele Hausaufgaben zu erledigen, einfach den Kader in der Breite verstärken.
Frank, ist das untypisch?
Ich finde es für Bayern München total untypisch. Man muss ja gar nicht mal den Vergleich ziehen zu Barcelona oder Liverpool. Man nehme sich nur mal den Kader von 2013, als sie das Triple geholt haben. Da war jede Position doppelt besetzt. Der Jupp Heynckes konnte durchwechseln, der konnte Spielern in der entscheidenden Saisonphase eine Pause geben. Die Mannschaft, das lief dann natürlich auch. Die haben gewonnen, egal in welcher Aufstellung damals. Aber da hatten sie 22 Topspieler. Und dieser Kader im Augenblick ist definitiv zu klein. Dieser Fehler ist im Sommer gemacht worden. Und den jetzt auszubügeln ist fast unmöglich, weil, wie Stefan schon gesagt hat, du kriegst im Winter nicht die Qualität. Welcher Verein gibt denn freiwillig irgendeinen Topspieler jetzt her an Bayern München?
Oder wird dann sehr teuer, ne?
Eben. Und deswegen glaube ich auch, dass es eine Art von Selbstschutz ist, die Hansi Flick da betrieben hat. Er sieht die Ansprüche, die Bayern hat. Er weiß, mit dem Kader kannst du es wahrscheinlich nicht erreichen. Und bevor er sich hinterher da in Anführungsstrichen für schlachten lässt, weil es nicht geklappt hat, will er zumindest einmal sagen, pass auf, hier muss was passieren. Sonst sind die Ziele also gefährdet. Und deswegen hat er das, finde ich, eigentlich durchaus richtig gemacht. Es gibt jetzt nochmal Diskussionen, genau wie wir heute darüber sprechen und sagen, ja, ist okay, was er gemacht hat. Er muss es einfach mal sagen.
Warum kriegt er dann wieder... Warum wird er gleich eingebremst?
Naja gut, dass das dem Brazzo nicht gefällt, ist ja logisch, aber ich sehe es eigentlich auch wirklich, ich würde aber auch trotzdem sagen, dass die Fehler wahrscheinlich sogar noch weiter zurückliegen, weil man hat eigentlich versäumt, Ersatz für Ribéry und Robben zu finden, als die Preise auf dem Markt noch ganz gut waren. In den letzten Jahren sind die Preise halt nach oben geschossen und das sogenannte Festgeldkonto des FC Bayern, was ja früher immer... ich sag mal, ihnen vieles ermöglicht hat, das ist jetzt möglicherweise nicht mehr dick genug und jetzt ist es eben dann nicht mehr so einfach, mal einen Spieler zu finden, der wirklich dann die Qualität hat, die der FC Bayern braucht. Und
aber glaubst du, das liegt am Geld? Das glaube ich nicht. Also,
nee. Naja, es liegt am Geld und vielleicht
Bayern auch
an
der... wirtschaftet ja sehr, sehr gut.
Ja, aber vielleicht auch ein bisschen an der Liga. Also du musst ja auch einen Spieler finden, der sagt, ich gehe in die Bundesliga und ich gehe nicht in die Premier League oder ich gehe nicht wie Ronaldo dann zu Juventus Turin oder in die spanische Liga. Also ich glaube, dass da so zwei, drei Komponenten zusammenkommen und für mich liegen die Fehler schon noch ein Stück weiter zurück.
Ja, zum Beispiel ist ja Liverpool, Entschuldigung, weil Mané war in Salzburg für 40 Millionen nach Liverpool, ja. Firmino war bei Hoffenheim für 45 Millionen nach Liverpool, also das sind jetzt keine Hunderte von Millionen, die ausgegeben worden sind. Also es hat auch schon die Vergangenheit gezeigt, dass da einfach Vereine besser und schneller gescoutet haben und auch entschieden haben, dann einen Deal zu machen.
Fakt ist auch, dass die Spieler deshalb jetzt für Bayern teurer werden, weil jeder weiß, oh, die haben Not. Wenn ich einen abgeben will, legen die nochmal ein bisschen was drauf. Was du vielleicht vor zwei, drei Jahren hättest anders machen können.
Und du musst für den Sommer, den musst du natürlich im Blick haben. Ne? Die wollen Sané holen, die wollen Kai Havertz holen. Da bist du bei Ablöse wahrscheinlich schon bei über 200 Millionen. Dann hast du aber noch keinen Sechser, den sie eigentlich bräuchten. Außer Kimmich wird da jetzt vielleicht künftig immer spielen. Dann brauchst du aber wiederum den Rechtsverteidiger, der auch noch Geld kostet. Also das wird schon teuer und ich glaube schon, dass auch der FC Bayern dann irgendwann mal schauen muss, was geben wir denn alles
aus. Aber da kommt ja das nächste Problem, weil Sané oder Kai Havertz wollen andere Vereine ja auch. Ja, und dann ist der Kampf eröffnet. Und wenn jetzt ein Englischer aus der Premier League ein Verein kommt, der halt wahrscheinlich finanziell mehr Möglichkeiten als der FC Bayern.
Ja, man hat ja nicht nur die Ablösesumme, du hast ja auch noch das Gehalt. Und da ist eben die Frage, wo liegt das denn mittlerweile?
Aber du darfst eine Sache auch nicht vergessen. 2021 laufen 8 Verträge aus. Das muss man sich mal vorstellen. Wir reden über Thiago, Alaba, Müller, Javi Martinez, ja, Neuer. Und gehen wir mal davon aus, es gibt keinen, der jetzt gesagt hat, ich bleibe auf jeden Fall, weil da wird richtig gepokert. Und der Alaba möchte mit Sicherheit auch eine Gehaltsvorstellung eines, sagen wir mal, vielleicht Müller oder im zweistelligen Bereich. Also ich glaube, da sind richtig viele Hausaufgaben zu erledigen. Und das ist ja eine Kostenkomponente, die kommt ja noch oben drauf. Plus, was du gesagt hast, die Spieler, die sie ja holen müssen oder wollen.
Ja, da muss der Brazzo
also liefern, ne? Wollen wir ein bisschen sammeln für die Bayern schon mal? Oder was? Wenn ich euch hier so reden, die wird doch schwindelig, wenn er sowas hat.
Ich würde schon, mal 1 Euro reinschmeißen.
Ja, alles mal. Ja.
Für welche Position hast du jetzt reingeschmissen? Ich habe reingeworfen für den 5. Torwart.
Entschuldigung.
So, Christian. Ja, ich glaube, dass im Moment die Summen, die auf dem Markt sind, natürlich sehr, sehr hoch sind und gerade wir, glaube ich, ein gutes Beispiel sind, wie es geht, wenn man auch mal ein bisschen weniger Geld in der Hand hat oder weniger Geld zur Verfügung hat.
Bisschen weniger ist gut, ja.
Und da auch attraktiven Fußball zeigen kann und wir mit den Gegebenheiten, die wir in Paderborn halt haben, das Beste aus der Situation machen. Und dass der Markt diese Preise halt irgendwo hergibt, ist ganz klar, wenn die Bundesliga mit England mithalten will, da sind einfach andere Fernsehgelder, andere Pötte zur Verfügung, andere Einnahmen zur Verfügung, die wir hier in Deutschland noch nicht haben. Und da sind auch wenige Vereine, die da nur mithalten können.
Möchtest du nicht eigentlich jetzt gerade gegen die Bayern spielen? Ist doch ein guter Zeitpunkt, ne?
Ja, ist egal, wann wir gegen sie spielen. Wir freuen uns einfach auf jedes Spiel in der Bundesliga, dass wir da zeigen können, was wir auf den Platz bringen können.
Okay, ob jetzt sie nehme da ich kommen, dir Geld ab. Da. Ist nicht schlimm. Was ist das? Nee, Frank, nee, komm.
Der Kicker hilft dem SC Paderborn gerne aus. Gehen wir wieder hier. Das ist kein Problem. Wir freuen uns einfach drauf, dass wir dann auch dieses Spiel dann in München haben. Wann der Zeitpunkt ist, das haben wir nicht zu bestimmen. Und wir freuen uns einfach.
Ja, das ist okay. Finde ich schon in Ordnung. diese vielen Verletzte, du warst ja im Trainingslager mit, ne? Wie war die Stimmung denn da?
Die Stimmung in der Mannschaft ist absolut intakt. Das ist ein Fakt. Es ist ein großer Zusammenhalt zu spüren. Man hat auch viel gelacht im Training. Also da ist jetzt niemand mit hängenden Mündern da durch die Gegend gerannt. Die da waren, sind fit. Also das können wir bestätigen, weil Hansi Flick hat da ein richtig ordentliches Programm hingelegt. Bis zu 14, 15 Einheiten in noch nicht mal einer Woche. Das war schon ordentlich. Aber klar, die Verletztenmisere macht es natürlich auch nicht leicht. Bayern startet am Sonntag gegen Hertha. Die Mannschaft stellt sich jetzt schon im Grunde genommen von selbst auf. Es gibt maximal eine Position, wo Hansi Flick entscheiden muss, was er macht im zentralen Mittelfeld. Tolisso oder Goretzka. So, dann hast du jetzt eine Trainingswoche, vielleicht ohne viel Konkurrenzkampf. Und die Verletztenmisere führt natürlich schon dazu, dass du auch anders auf die Sachen guckst. Deshalb entsteht natürlich auch so ein 2:5 gestern, das du aber nicht überbewerten darfst. Aber die Spieler merken das natürlich schon. Und es ist schon auffällig, dass sie sich wiederholen. Weil wir reden jetzt über die gleichen Probleme wie im Sommer und wie davor im Winter und wie davor im Sommer. Und ich glaube, dass das den einen oder anderen Spieler auch gehörig stört.
Rosa, Kimmich hat sich dazu geäußert. Wir hören mal, was er gesagt hat.
Ja, es ist schon so, wenn man jetzt im Trainingslager, ihr werdet ja auch viele mit dabei, hat man schon gesehen, dass wir, sage ich mal, 12, 13, 14 Profispieler dabei hatten und der Rest waren dann Jugendspieler. Muss man schon sagen, so der Jugendspielertisch, der war relativ voll. Das war zu meiner Zeit noch nicht so der Fall, als ich hier in meinem ersten Jahr war. Also ich sag mal, wenn du wirklich bis zum Ende auf 3 Hochzeiten tanzen möchtest und dann hast du natürlich auch noch viele Nationalspieler, dann sind wir schon darauf angewiesen, dass wir mehr fitte Spieler als 13, 14 haben.
Stefan, Kritik oder Sorge? Beides?
Nee, Sorge, auf jeden Fall. Also Kritik weiß ich nicht, ob er das so äußern würde, aber man darf bei der ganzen Geschichte, wenn man sagt, man hat zu wenig Spieler, ja, dann auch dementsprechend zu wenig Qualität. Er hat es ja gerade gesagt, 13, 14 Profis, die bei 100% sind. Es geht sich ja auch um eine Trainingsqualität, ja, die ja auch enorm hoch sein muss, um eben entweder auf dein Niveau zu kommen, beziehungsweise das Niveau zu halten. Das unterschätzen viele. Und darum brauchst du ja auch eigentlich den Kader mit 20, 22 Spielern auf wirklich Top-Niveau, damit du diese Trainingsqualität jeden Tag hast. Das ist ganz, ganz wichtig.
Es geht ja wirklich um Anspruch. Die wissen ja, welche Ansprüche sie haben, an sie gestellt werden. Und wenn er das sieht mit 13, 14 gesunden, guten Profis, kannst du das einfach nicht erfüllen, was da passiert? Würde ich das genauso wie er auch eben ansprechen?
Wenn du jetzt Spielform machst und da sind viele aus der zweiten Mannschaft U23 oder vielleicht auch aus der eigenen dabei, ne? Dann fällt das Trainingsniveau einfach ab. Ja, und dann wären die eigentlich gefordert werden müssen, nicht gefordert, logischerweise. Das ist ein großes Problem.
War gestern beim Spiel ja eigentlich auch schon zu sehen. Ne?
Ja, absolut.
Ohne den Jungs einen Vorwurf zu machen.
Nein, keine Frage. Aber ich zum Beispiel, wenn ich es jetzt entscheiden müsste, ich würde keinen Neuzugang holen im Winter. Ich würde wirklich darauf verzichten und ich würde sagen, ich konzentriere mich darauf, dass die verletzt sind, fit zurückkommen. Ja, beim FC Bayern ist es nun mal so, wenn jetzt ein Neuzugang kommt und er spielt nicht, ich erinnere mich an Tusky, das war ja auch mal der Fall, stürzen sich da wieder alle drauf. Das kann dann natürlich jetzt auch eine Riesenchance sein für die 11 Jungs. Zeiser war gestern noch auf der
Bank. Aber dann darf sich auch keiner von denen verletzen oder darf auch keiner mal schlecht spielen.
Aber es ist eine Riesenchance für den FC Bayern, vielleicht einen anderen Blick auf die Talente zu haben vom Campus und denen vielleicht jetzt nochmal eine Chance zu geben,
sich
zu
entwickeln. Aber schenkst du dann nicht? Das wird aber nicht funktionieren bei Bayern München mit den Ansprüchen, die sie haben.
Keine Frage, aber dann konzentriere ich mich vielleicht lieber auf den Sommer. Weil wir haben es ja schon gesagt, du kriegst jetzt im Winter, glaube ich, nicht den Spieler,
aber der beste Bayern hat. Du kannst die Rückrunde jetzt herschenken.
Wollte ich gerade sagen.
Nein,
keine Frage. Aber wir reden ja jetzt auch nicht über eine Mannschaft, die jetzt um Platz 7 oder 8 mitspielt. Da ist immer noch viel Qualität vorhanden und es kommen ja auch viele Spieler zurück.
Aber die kommen aus einer Verletzung.
Das darfst du nicht. Aber deswegen kannst du ja die Jungs aus dem Campus nicht holen, wenn du die ansprichst. Die Ansprüche bei Bayern München sind definitiv immer, Thomas, du weißt es auch, deutscher Meister zu werden, den Pokal zu gewinnen und möglichst weit in die Champions League zu kommen. Das schaffst du
keine bei allen
Respekt. Aber bevor du einen Noteinkauf machst,
glaube ich. Also ich glaube, man muss mal wirklich überlegen, wie fit sind die Spieler, die da vielleicht zurückkommen oder wie verletzt sind die Spieler. Und wenn du feststellst, die werden das nicht schaffen, das kann man ja schon medizinisch einschätzen, dann müsste man eigentlich schon reagieren. Müsste sagen, wenn wir was holen wollen, ich glaube nicht, das sehe ich genauso, FC Bayern wird ja nicht weder den Pokal noch Champions League irgendwas herschenken, dann müsste man eigentlich schon konsequenter sagen, wir kaufen noch einen Spieler. Es sei denn, man weiß, okay, da gibt es 2, 3 Spieler, die kommen zurück, die sind schon relativ weit
dann wiederum bin ich bei dir. Dann würde ich sagen, bringst du Unruhe rein im Zweifel, die unnötig ist.
Und so schwierig das ist, im Winter wirklich eine Verstärkung zu kriegen, wenn die Bayern mal nach Dortmund schauen, die haben es, glaube ich, geschafft. Die haben ein europaweit begehrtes Talent im Winter jetzt für sich verpflichtet.
Aber es ist ein Talent natürlich. Ne?
Erstmal, also zwar er muss erst mal liefern.
Ja. Ein sehr gutes Scheinbar, muss man sagen. Wir haben den Trainer natürlich auch gestern gefragt.
Gemeinsam dann werden Hassan und ich ja, die Dinge nochmal analysieren, was machbar ist und was nicht. Ich meine, es gibt wirklich auch keinen Grund, jetzt in Hektik zu verfallen. Wir haben dann eventuell 2-3 Wochen, wo wir überstehen müssen, bis der nächste Spieler dann wieder da ist. Aber wir werden das gemeinsam entscheiden, was letztendlich auch die nächsten Wochen passiert.
Wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass was passiert? Also die Marktlage ist ja doch schwierig.
Ja, natürlich, genau. Und das ist ja auch immer was wir gesagt haben. Es muss ein Spieler sein, der uns weiterhilft und das ist letztendlich auch in die Philosophie, unsere Philosophie reinpasst. Also deswegen müssen wir abwarten, was sich noch tut, ob sich noch was tut und das werden wir ganz in Ruhe dann auch wie immer entscheiden.
Ganz ja, das ist ja so ein bisschen schwammig gewesen jetzt, oder?
Gar nicht. Eine klare Aussage.
Also er hat ja vorher klare Aussagen gemacht.
Der Unterschied, der Spieler, der muss zu uns passen, der Spieler, der unsere Philosophie reinpasst. Also woran liegt denn da jetzt der Unterschied?
Erklärst du mir jetzt,
weiß ich das verstanden? Ich habe es nicht verstanden.
Und auch zu sagen, ganz in Ruhe, werden wir das entscheiden, so viel Zeit eigentlich bleibt ja auch nicht mehr. Wenn du jetzt nicht noch vernünftig verstärken willst und mit einführen willst, dass vielleicht auch zum Rückrundstart oder sonst was funktioniert gleich, also ganz
in Ruhe. Aber ihr weißt ja am nächsten oder am ehesten, wer in 2-3 Wochen wieder dabei ist. Ihr seid ja jeden Tag im Betrieb, auch im Reha-Betrieb. Also ich gehe mal von aus, so wie ich ihn interpretiere, in 3 Wochen ist die Gemütslage aber eben eine bessere. Der Kader ist breiter, weil wenn du jetzt einen holst, der braucht ja auch 3-4 Wochen, bis er sich integriert. Also von daher hat es wahrscheinlich das Thema sich erledigt.
Nimm die Personalie Coutinho, den sie geholt haben und Riesenhoffnung, aber auch ein Coutinho braucht Zeit, um sich an die Bundesliga, an den Rhythmus und so weiter
zu... Das hat Flick auch gesagt jetzt, ne, im Trainingslager.
Ja, von daher, du kannst ja morgen einen Star oder einen Superstar präsentieren, aber vielleicht funktioniert das auch nicht. Also die Garantie hast du ja pauschal nicht. Also ich würde auch eher sagen, dass man mit dem, was man hat, sich voll darauf konzentriert und hofft, dass die eben mittel- oder kurzfristig verletzt sind, eben so schnell wie möglich zurückkommen.
Ist ja auch, Stefan, ist ja auch ein Zeichen, die Spieler, dass sie in die Mannschaft ihr Vertrauen setzen.
Vertrauen, ja.
Genau.
Ja.
Und es ist tatsächlich so, sie müssen auch in Anführungszeichen ein bisschen sparen, weil man hat den Sommer im Blick. Nein, du kannst jetzt keinen, den du vielleicht nicht richtig brauchst, für 50, 60 Millionen holen. Das funktioniert nicht bei den Aufgaben, die sie bis zum Sommer haben. Haaland lag, glaube ich, bei 20. Also das ist ein überschaubarer Preis.
Sagt man zumindest.
Aber die Bayern wollen ja keinen Stürmer-Backup.
Ich finde auch, wenn du dich hättest verstärken wollen, dann hättest du das schon machen müssen. Ja. Die wussten ja vor Weihnachten um diese Problematik und dann hättest du diesen neuen Spieler mit ins Trainingslager genommen. Du hättest ihm diese 3-4 Wochen, die ja extrem wichtig sind, geben.
Ich glaube, sie haben ihn einfach
nicht gefunden. Wenn du jetzt einen holst, der muss sich erst eingewöhnen. Der kann ja nicht am Sonntag gegen Hertha BSC normalerweise dann da spielen. Also
gut, wir reden gleich nochmal über die neue Rolle, über die Rolle von Oliver Kahn. Was muss er machen? Vor allen Dingen auch bei der Personale Alexander Nübel eine Einsatzgarantie soll er schriftlich haben. Hast du sowas gehabt? Nee, ne?
Nee.
Du? Stefan auch nicht, ne? Glaube ich. Ne? Aber was das wohl sein kann. Also besprechen wir alles gleich. Wir machen eine kurze Pause. Hallo von Hagel und Ben, live aus dem Hilton Hotel am Münchner Flughafen. Der Check 24, Doppelpass. So, ein einziges Testspiel haben die Bayern absolviert gestern in Nürnberg. Das ging 2-5 verloren. Wir schauen mal auf die Aufstellung. Florian hat es eben schon mal so angedeutet. Die hat sich eigentlich von alleine ergeben. Wobei das nicht die Aufstellung sein kann für nächsten Sonntag, müssen wir nur sagen. Kimmich ist nämlich gesperrt. Stefan?
Sieht nach wie vor gut aus. Also.
Gefällt dir?
Ja gut, Lewandowski würde jetzt so, aber... Ja, auch das muss reichen. Ja.
Ja, aber die haben 15 halt Trainingseinheiten noch gemacht, ne? Hast du gesagt? 15?
14, 15, ja.
Ja, dann sind die schon auch platt gewesen.
Ja, deswegen, also das von Spiel bitte wirklich,
ja.
Das muss man wirklich beiseite schieben. Erste Halbzeit, das war in Ordnung, aber die sind wirklich, die haben am Freitagmorgen, hat er die in Doha noch über den Platz gescheucht, dann sind die 7 Stunden zurückgeflogen, haben in Nürnberg geschlafen, dann... Aber das wird
also sein.
Bewirbst du dich gerade als Pressesprecher bei
Nein, aber ich bin ja bei dir, dass man solche Testspiele nicht auf die Goldwaage legen soll. Aber 5.
Will keiner
für Bayern München.
Will keiner kriegen.
Will keiner kriegen. Nee. Und für Bayern München finde ich das schon krass. Also das muss
ja, aber sagen. Man hat aber auch 4 in der zweiten Halbzeit. Also ich bin ja dabei. Und ein Testspiel ist mir auch zu wenig. Aber sie haben auch 4 Dinger gefangen in der zweiten Halbzeit. Da hat eine A-Jugend auf dem Platz gestanden.
Das wollte ich
das darf man ein bisschen nicht vergessen. Okay. Und wir... Nein.
Ja. Das Schema von der Mannschaft in der zweiten hat
das. Es ist so, dass die Nürnberger auch gewechselt haben. Ne? Ist nicht so, dass die, oder? Komplett durchgespielt haben.
Hat aber immer noch die Mannschaft gespielt, die in der zweiten Liga auch spielen wird. Also ich bin bei Weitem kein Pressesprecher, aber die Mannschaft, die da spielt. Die
aber wenn du so weitermachst, wirst du einer.
Ich will es gerne werden. Ich bin glücklich bei Sport 1.
Ja, 5 ist aber trotzdem, ne, Thomas? Also 5 in der Vorbereitung. Nee, das ist so. Nee.
Du hast ja gesagt, erste Halbzeit war noch okay. Dann lass uns auf das eine Gegentor wenigstens gucken, das es gestern gab. Stefan, vielleicht kannst du da, oder Christian, vielleicht, nee, magst du das analysieren?
Das ist aber das zweite Halbzeit.
Das ist das 2-1 übrigens, das ist nicht das, was ich meinte, aber gut. Da war jetzt schon die junge Mannschaft auf dem Feld, sagen wir es mal so, ne?
Ja.
So.
Oh. Ja, haben wir super analysiert, ne?
Nee, das solltest du auch nicht. Ich meinte die Szene auch nicht. Es tut mir leid.
Aber vielleicht hat der Hansi Flick ja bewusst die junge Mannschaft in der zweiten Halbzeit aufs Feld geschickt. Der hat schon in der ersten gemerkt, oh, die Jungs sind nicht gut drauf. Und wenn wir verlieren, dann habe ich eine Ausrede. Das ist jetzt einfach mal so als neutraler Zuschauer.
Oder ein Argument mehr.
Aber die Reaktionen... Siehst du da gerade?
Ja, aber ich bin aber ehrlich gesagt seiner Meinung. Also wenn dasselbe Spiel morgen nochmal stattfindet im Ligabetrieb, dann gewinnt Bayern das Spiel 5-1.
Was man aber sagen muss, danke Matze, bei dem ersten Gegentor, ich weiß nicht, ob ihr das noch bekommen,
ja, kommt jetzt,
da, haben sie da haben sie in der Defensive wieder einen Fehler gemacht. Obwohl, der Stefan sollte analysieren. Entschuldigung, ja, ich wollte nicht vorweggreifen.
Du kannst es.
Nein, also, das ist ein ganz typischer Fehler. Bayern verteidigt extrem hoch. Hansi Flick lässt an der Mittellinie quasi die Viererkette stehen. Boateng ist zu passiv. Wir haben so Gegentore, 22 glaube ich in der Bundesliga gefangen, bestimmt über 10 Gegentore gefangen von dieser Art. Langer Ball, ausgekontert. Davis, hochtalentiert, hat aber als Linksverteidiger extrem viele Stellungsfehler noch im Spiel.
Innenverteidiger?
Nein, Davis als Linksverteidiger. Hat
noch, Linksverteidiger hast du
gesagt. Hat noch also, als Linksverteidiger viele Stellungsfehler und Boateng ist zu passiv. Das müssen sie in den Griff bekommen.
Das finde ich ist auch das Einzige, was du rausziehen kannst aus diesem Spiel, dass dieses Gegentor total typisch war für die Gegentore des FC Bayern in dieser Saison. Bei allem anderen bin ich bei Flo, weil ich glaube, keiner von uns hätte Lust, wenn du eine Woche trainiert hast in Doha, dann musst du nochmal eine Nacht in Nürnberg verbringen, willst eigentlich heim, musst dieses Spiel machen, auch wenn die Außenwirkung natürlich fatal ist, weil natürlich jeder, der das liest, sagt, oh, Bayern, 5 Gegentore gegen, Entschuldigung, den Abstiegskandidaten aus der zweiten Liga. Trotz allem, nächsten Sonntag wird dann eine andere Mannschaft von der Einstellung her auf dem Platz stehen.
Also ich kenne einige Bayern-Fans, es hat nicht einer gesagt, Gott, wie furchtbar. Also ich glaube, das sehe ich das genauso. Auch wenn du jetzt natürlich als ehemaliger Bayern-Spieler das anders siehst, dann bist du, da seid ihr beiden natürlich mehr drin. Aber ich würde das auch einfach, ich habe das gelesen, habe gedacht, ja gut.
Ja, denen ist es ja auch völlig wurscht.
Nein, mir ist es nicht wurscht, aber ich sehe das so, dasselbe Spiel morgen im Ligabetrieb ist eine ganz klare Angelegenheit für den FC Bayern, und zwar eine ganz klare.
Trotzdem bleibe ich dabei, 5 Gegentore tun immer weh. Ist egal, ob du mit der zweiten Mannschaft aufläufst oder nicht, 5 sind schon eine Hausnummer.
Ja. Und dann in Nürnberg. Dafür musst du jetzt zahlen, das tut auch immer gut. Weh. Stefan, lass uns über die... Also Oli Kahn ist jetzt da, lass uns über seine Rolle sprechen. Wie siehst du die?
Ja, erstmal muss ich sagen, kann sich der FC Bayern glücklich schätzen, dass sie ihn jetzt haben, im Team mit drin, in einer sehr verantwortungsvollen Position, überhaupt keine Frage. Er wird dem FC Bayern definitiv gut tun, ja, auch für die Zukunft. Was ich mir natürlich wünsche, weil er hat ja gesagt, so am Anfang erstmal ein bisschen beobachten, alles richtig einordnen und einstufen. Ja, das muss er auch. Ja, das dauert auch eine gewisse Zeit. Aber ich hoffe natürlich, dass er auch relativ schnell, und so habe ich ihn kennengelernt, und du kennst ihn ja auch lange genug, dass er direkt mit Einfluss nimmt, ja, auf den Umbau des FC Bayern.
Wird doch erwartet von ihm, oder? Glaubst du?
Ja, das wird erwartet, und das muss er auch tun, weil die Vergangenheit, die letzten anderthalb oder 2,5 Jahre haben ja gezeigt, dass du, wenn du nicht sofort handelst und auch Entscheidungen triffst, dann wird dir das hinten raus vor die Füße fallen. Und Oliver Kahn, so kennen wir ihn, ist eine Persönlichkeit, der wird da schon Einfluss nehmen und das muss er auch, vor allen Dingen in der jetzigen Situation, in der der FC Bayern steckt. Das erwarte ich von ihm, aber das wird er auch umsetzen. Und er ist auf jeden Fall der richtige Mann für den FC Bayern in dieser Position.
Er steht ja auch mit seinem Gesicht, sage ich mal, für FC Bayern. Wenn man Kahn spricht, denkt man automatisch an Bayern. Jetzt hast du ihn auch noch in einer verantwortungsvollen Position da. Und er hat ja Zeit genug gehabt, sich darauf vorzubereiten. Es ist ja nicht gestern entschieden worden, dass das wird, sondern...
Ja, und auch die Außenwirkung, also auch die Pressekonferenz, das war richtig gut, ne? Richtig gut. Das war auf dem Punkt, nicht drumherum, sondern ganz klare Ansprachen. Und das ist das, was auch so ein Verein braucht.
Fand vielleicht auch mal ganz gut, ein neues Gesicht in Anführungsstrichen.
Ich glaube auch, dass er ihn gut
wieder zu sehen. Ja.
Ich fand diesen Auftritt auch überragend, den er da hingelegt hat. Und ich glaube, was es nicht mehr geben wird mit ihm in der Führung, sind so diese unberechenbaren Ausbrüche von Uli Hoeneß, die wir zuletzt die letzten ein, zwei Jahre erlebt haben. Das hat Kahn ja auch gesagt, dass er da mehr Kopf- als Bauchmensch ist. Vielleicht in dieser Hinsicht so ein bisschen mehr Kalle Rummenigge als Uli Hoeneß. Andererseits hat er aber betont, dieses Familiäre, dass er das erhalten will, dass die Spieler gehört werden sollen, dass er immer ein offenes Ohr haben will und diesen Familiengedanken beim FC Bayern weiterleben will. Und das, finde ich, könnte eine sehr, sehr gute Mischung werden.
Familiengedanke, naja gut. Da schmunzelst du, ne, oder?
Warum lachst du eigentlich so?
Ihr seid ja alles Familienmitglieder,
oder? Genau.
Wir sagen ja gar nichts.
Deswegen, weil ihr Familienmitglieder seid.
Ja. Ihr dürft ja auch nichts sagen. Okay, gut. Also, der FC Bayern tut sich zwar sehr schwer, seinen Kader im Winter zu verstärken, aber einen Sommerneuzugang, den haben sie schon. Alexander Nübel kommt also ablösefrei von Schalke zum deutschen Meister und er soll in die Fußstapfen von Manuel Neuer treten. Doch der findet das nicht so richtig prickelnd.
Er ist die Nummer 1 und er will die Nummer 1 werden. Irgendwann. Doch Stand jetzt gilt folgende Hackordnung.
Der Alexander weiß es auch, dass Manuel Neuer unsere Nummer 1 ist.
Doch Bayern sieht in Nübel das Potenzial einer neuen Nummer 1 zukünftig.
Erstmal grundsätzlich kann ich sagen, dass wir mit diesem Transfer strategisch und qualitativ für die nächsten Jahre, natürlich vielleicht Jahrzehnte, hier beim FC Bayern eine sehr gute Position haben.
Und die Bayern haben auch nicht vergessen, dass der bald 34-jährige Neuer in der Vergangenheit schon schwere Verletzungen erlitten hat und auch bereits lange ausgefallen ist. Nübel soll unter Neuer lernen. Vor allem fußballerisch hat er noch deutlich Luft nach oben. Aber Nübel soll auch spielen und er wird spielen. Bayern garantiert Nübel schriftlich Spielpraxis. Medien berichten von 15 Pflichtspielen, eine Garantie mit Konfliktpotenzial, denn Neuer will freiwillig auf kein einziges Spiel verzichten. Eine brisante Ausgangslage auch für den neuen Vorstand Oliver Kahn. Denn die Personalie Nübel sorgt bereits jetzt für Ärger und schlechte Stimmung. Wir meinen, Bayern hat sich ein Torhüterproblem geschaffen.
Man muss vielleicht eher sagen, ein Luxus-Torhüter-Problem, oder? Wie würdest du das einschätzen?
Ich finde das generell spannend, auch für den Trainer, für die neue Saison, weil der Trainer stellt die Mannschaft auf. Überleg mal, da musst du jetzt immer recherchieren, wer hat Einsatzgarantie im Vertrag und dann hast du schon mal vielleicht ein paar Positionen schon vergeben und da hast du gar nicht mehr so viel Auswahlmöglichkeit, wenn du den und den einsetzen musst.
Wichtig ist aber zu wissen, was für eine Einsatzgarantie das ist. Wenn es jetzt vielleicht erste Pokalrunde ist plus 14 Freundschaftsspiele oder irgendwas, ich habe keine Ahnung, dann ist es vielleicht legitim.
Das sind ja keine Pflichtspiele dann, ne?
Ja, wenn sind es 15 Pflichtspiele, dann... Ja.
Vor allem, du hast die Europameisterschaft jetzt erstmal, da kommt der Neuer wahrscheinlich schon mal 3 Wochen später, dann kann er schon mal 5, 6 Spiele machen, hättest du die schon mal weg. Wenn es denn keine Pflichtspiele sind.
Ja, also du kennst ihn ja sehr gut, ne?
Ja, ich habe...
Hast du mit ihm gesprochen? Erzähl mal.
Gesprochen habe ich mit ihm nicht, nein. Das letzte Mal haben wir gesprochen, wir waren in der Sommervorbereitung, da war alles noch ruhig. Aber ich glaube einfach, dass gerade wurde besprochen, dass Bayern nicht weitsichtig geguckt hat. Und jetzt haben sie einfach die Chance gehabt, zum Nulltarif einen riesen Torhüter zu holen, der Nachwuchspotenzial hat. Und klar ist es für einen Manuel Neuer nicht schön, wenn da Konkurrenz kommt, aber die Konkurrenz ist halt auch wichtig. Und ja, der Alex ist ein super, super Junge, ist super bodenständig, hat bei uns die ersten Schritte gemacht und ist man natürlich auch stolz drauf, dass man diesen Weg dann begleiten kann.
Hättest du ihn denn dazu geraten, zu den Bayern zu gehen jetzt? Weil eben Manuel Neuer...
Ich war jetzt nicht
man weiß ja gar nicht, wann der aufhört.
Ja,
ne?
Aber ich war jetzt auch nicht bei den Gesprächen dabei oder was man da
alles so besprochen hat, wie man da zusammengekommen ist. Ich denke, dass der Alex diese Entscheidung bewusst getroffen hat, dass er sich auch genügend Zeit dafür gelassen hat und nicht aus einer Kurzschlussreaktion ein Angebot von Bayern auf dem Tisch hat und gesagt hat, okay, das mache ich jetzt, sondern hat sich ein bisschen Zeit genommen, bewusst auch, um diese Entscheidung zu treffen und ja.
Aber vielleicht liegt ja auch genau da der Haken, dass er viel zu viel Zeit hatte, dass der Vertrag so früh schon abgeschlossen war, wo er vielleicht noch nicht die Rolle bei Schalke gespielt hat, die er jetzt spielt. Und ich bin mir fast sicher, dass er so im Herbst nochmal ins Wanken geraten ist, ob es denn richtig war, als er Kapitän wurde, als er gespielt hat bei Schalke. Jetzt spielen die oben mit. Das sind alles so Faktoren, die er jetzt vielleicht schon gar nicht mehr rückgängig machen kann, sondern sagen, jetzt möchte ich eigentlich durchaus da bleiben, aber es war zu spät, weil in Bayern schon zugesagt hat. Ich glaube, es gibt zwei Blickwinkel. Eben die Bayern haben alles richtig gemacht. Bei Nübel bin ich mir da
absolut sicher. Was ist er denn für ein Typ? Würdest du ihn einschätzen? Ich meine, wir haben einige Torhüter erlebt. Wir wissen, die sind sehr, sehr ehrgeizig. Da sind ja auch fast auf sich allein gestellt oft.
Ja, der Alex ist auch ein sehr ehrgeiziger Junge, der in kurzer Zeit Riesenschritte gemacht hat. Als er mit uns im Trainingslager war, hat er teilweise schon die Stürmer zur Verzweiflung gebracht. Da ist er gerade mal in den Profikader hochgekommen und hat sich stetig weiterentwickelt in seiner fußballerischen Art und Weise. Auch wenn der ein oder andere Fehler da ist. Mein Gott, das ist ein junger Bursche, der ist gleich in eine Verantwortung gekommen auf Schalke, wo auch sehr viel Unruhe immer ist, da den Kopf auch mal hinzuhalten. Klar, macht ein junger Torhüter oder junge Spieler auch Fehler, die gehören aber dazu, klar, um einfach zu lernen. Und ich glaube, dass es, wie gesagt, er sich diesen Schritt bewusst überlegt hat, auch hinter Manuel Neuer dann vielleicht auch den einen oder anderen Tick Cleverness, Coolness noch sich mit abzuholen und dann in Zukunft dann, Torhüter Nummer 1 bei Bayern zu werden.
Wobei das schon, also wenn man jetzt mal nimmt, Podolski, Götze, die ja auch zu Bayern gegangen sind, damals auch mit ein, zwei guten Saisons und dann ja doch mehr oder weniger gescheitert sind und nicht gespielt haben, ist das schon ein großes Risiko. Und als Oliver Kahn muss ich dir sagen, vor allem, er ist ja nur Torwart Nummer 3, weil ich bin ja jetzt auch wieder da. Verstehst du?
Was du damit meinst, ist wunderbar. Das
darfst du nicht vergessen.
Lass uns einen Spot machen, dann reden wir weiter über das Ganze. So, Matze hat das.
Ja.
Nee, Olli, muss ich ja sagen, der Matze.
Beim Schönen war einer hat erst 10 Sekunden später gelacht. Der Gag hat so lange gebraucht, bis er da angekommen ist. Aber fand ich trotzdem sympathisch.
Ja, dann muss der Nächste aber mal sitzen, ne?
Ja, absolut. Klar, ne?
Also eine Torhüterposition ist ja was ganz, ganz Besonderes, ja, genau, im Fußball. Das muss man ja mal herausstellen. So, das ist mal der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, in meinen Augen, ist, Manuel Neuer, wenn er 100% leistungsfähig ist, die unantastbare Nummer 1 bei München und auch nach wie vor in der Nationalmannschaft. So, und jetzt kommt der Punkt. Tut sich Nübel denn Gefallen damit, in seiner Entwicklung zu sagen, auch wenn, ich weiß nicht, ob es wirklich stimmt, geschrieben steht, 15 Spiele garantiert im Jahr bei Bayern München. Für seine Entwicklung muss der Junge doch Woche für Woche spielen. Da kann mir jetzt keiner erzählen, dass du in einem Jahr 15 Spiele, dass die reichen, um sich weiterzuentwickeln. Das kann mir, also diese Entscheidung, wenn das wirklich so sein sollte, die Nübel getroffen hat, und er lässt sich nicht ausleihen im Sommer, wäre das definitiv nicht die richtige Entscheidung für den Jungen.
Also ich glaube,
das ist meine Meinung.
Eine Leihe wird es definitiv nicht geben. Das
wurde ja ausgeschlossen schon, ne?
Hasan Salihamidžić ausgeschlossen, das wissen wir auch, das ist nicht der Plan von keiner Seite. Es geht da jetzt um folgende Frage. Wenn Manuel Neuer sagt, ich gehe 2021, dann sage ich, hat Nübel alles richtig gemacht. Dann kann er sich jetzt ein Jahr sehr, sehr viel abschauen. Wir haben über Trainingsinhalte gesprochen. Wir haben auch darüber gesprochen, wie Bayern tickt. Wenn er die Einsatzgarantien bekommt, die ihm, wir haben das ja gemeldet, wir haben das auch bestätigt, ihm schriftlich zugesichert worden sind. Ich glaube nicht, dass es da um Testspiele geht, weil das würde keinen Sinn ergeben. Ja, gegen Paulaner Fanelf am Tegernsee kann nämlich nicht entwickeln.
Das ist ein schönes Spiel.
Das ist ein tolles Spiel, aber...
Da würde Neuer auch nichts gegen haben dann.
Reicht nicht mehr.
Okay.
Aber wenn Neuer geht, ist der Transfer sinnvoll, wenn Neuer verlängert, und ich bin sehr gespannt, wie er reagieren wird, weil ich glaube nicht, dass ein Manuel Neuer sich, sagen wir mal, sind die 15 Spieler auf die Bank setzt, das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen.
Das hat er auch gesagt.
Und
ne?
Wenn Manuel Neuer bis 23 verlängert, dann muss man wirklich sagen, dann verstehe ich den Transfer von Alexander Nübel nicht. Alexander Nübel wusste, dass Neuer verlängern kann, soll, wird. Dann bin ich wirklich sehr gespannt, wie er da reagiert.
Also du sagst, dass er nicht verlängern.
Jetzt sprichst du ja im Konjunktiv. Müssen wir mal ein bisschen aufpassen, weil erstmal hat er Vertrag bis 21. Mhm. Ja. Und wenn wir von der Transformation des FC Bayern reden, fängst du ja hinten an. Vielleicht war Oli Kahn schon eingebunden. Und wenn du so ein Torwart kriegen kannst mit dem Potenzial, hat der Club erstmal alles richtig gemacht.
Finde ich jetzt.
Das ist richtig.
Ja. Und der Spieler muss ja auch den Wettbewerb annehmen. Er weiß, wo er hinkommt, er weiß, wer da am Tor steht. Mit den 15 Spielen, das lassen wir jetzt mal im Raum stehen, wie auch immer die interpretiert werden dann später von dem Trainer, der verantwortlich ist. Aber ich hätte das auch so gemacht. Wenn ich den kriegen kann, musst du den holen, ganz ehrlich.
Aber ich glaube, als Spieler hätte ich es eben nicht gemacht, wenn ich sehe, welche Möglichkeiten er auf Schalke gehabt hat. Er ist als junger Mann relativ schnell Kapitän geworden. Er wäre klar auch in den nächsten Jahren die Nummer 1 gewesen. Er hätte sich da wunderbar weiterentwickeln können in einer Mannschaft, die im Moment ja auch Ansprüche hat und oben mitspielt in der Bundesliga. Vielleicht sogar internationale Geschäfte eben erreicht. Also ich glaube, für seine Entwicklung, er ist gerade 23, wäre Schalke besser gewesen, noch 2 Jahre da zu bleiben, sich da weiterzuentwickeln. Dann bist du 25, dann kannst du womöglich immer noch irgendwo hinwechseln oder vielleicht auch zu den Bayern. Also ich glaube, sich da auf die Bank zu setzen, 15 Spiele vielleicht zu kriegen, welche Spiele das auch immerhin sind.
Ja.
Ich weiß nicht, ob das das Richtige ist.
Und das zeigt auch wieder im Fußball, dass es anscheinend die Menschlichkeit nicht gibt. Weil wir vergessen jetzt mal zum Beispiel Ulreich nicht. Ja? Der sehr immer 100% loyal als Nummer 2 gearbeitet hat. Wenn Richtig. Du ihn gebraucht hast, war er da. Wenn du ihn gebraucht hast, hat er immer Leistung gebracht. Richtig. Den haust du ja jetzt mal richtig ein vor den Koffer. Und deswegen sage ich, Menschlichkeit im Fußball?
Der Knackpunkt übrigens bei dem Transfer ist für mich der Zeitpunkt, wann die sich einig waren. Die durften das natürlich erst jetzt bekannt geben, ne? Halbes Jahr noch, der Vertrag läuft. Man hört aber in der Branche schon das Flüstern, dass das schon im Sommer der Fall war. Zu einem Zeitpunkt, als vielleicht auch der FC Bayern noch nicht absehen konnte, wird Manuel Neuer eigentlich wieder dieser Torwart, der er mal war nach seinen Verletzungsproblemen. Mittlerweile wissen wir, er ist wieder diese starke Nummer 1, dieser Weltklasse-Torhüter. Und dann hat sich für mich am ehesten, wenn es so kommt, Alex Nübel verzockt. Weil Neuer wird nicht verzichten. Und das der FC Bayern wäre ja blöd, wenn er nicht trotzdem versuchen würde, mit Manuel Neuer langfristig zu verlängern.
Aber das habe ich ja gerade auch schon gesagt, dass er sich viel zu früh entschieden hat.
Was wird denn auf Schalke erwarten jetzt?
Wie meinst du, was wird auf Schalke erwartet?
Was ihn erwartet auf Schalke jetzt?
Ja. Du bist ja, ich glaube, wenn er Leistung bringt, dann...
Manuel Neuer ist ja damals auch von Schalke zu Bayern gegangen.
Er wird auf der Bank sitzen, da gehe ich erstmal von aus. Sie haben ja jetzt schon angefangen. Und ich glaube, er steht sowas im Fokus, wenn er mal spielen muss oder spielen sollte, und macht da Böcke, also die Fans hat er nicht mehr hinter sich. Nicht ganz so extrem wie bei Manuel Neuer damals, weil der war ja auch selber in der Fanszene sehr verwurzelt. Aber ich glaube, er hat nicht mehr viele Freunde.
Ist das hart für ihn?
Es ist schon keine einfache Situation, wenn die Fans da auch sehr unangenehm werden können. Ich meine, es gibt genug Beispiele, die es gezeigt haben. Aber ich glaube, dass bei Alex halt auch wichtig ist, dass die Mannschaft voll hinter ihm steht und die es ihm nicht krumm nimmt. Weil ich glaube, dass dieses Fußballgeschäft einfach so ist, dass man, wenn man die Angebote hat und die Chancen hat, irgendwo anders hinzugehen und der Vertrag ausläuft, kann man sich halt die Gedanken machen, ob man den Verein wechselt, ob das sinnvoll ist, nicht sinnvoll. Das wird die Zeit zeigen. Also ich glaube einfach, dass er die Rückendeckung einfach von der Mannschaft braucht, von den Jungs, die ihn da ein bisschen auffangen, ob er dann spielt oder nicht, ist dann mal dahingestellt, dass die Entscheidung vom Trainer. Aber ich bin mir sicher, dass die Jungs ihm da keinen Moment böse sind, dass er die Chance nutzt, irgendwo den nächsten Schritt machen zu wollen.
Wenn du sagst, das Vertrauen, ne, dann stelle ich dir jetzt mal eine Frage. Wie würdest du das denn interpretieren, wenn man ihm, hat man jetzt die Mannschaft, also die Kapitänsbinde abgenommen, wie würdest du das interpretieren? Spricht das für Vertrauen und wir bauen weiterhin oder nicht bauen auf dich, aber du hast nach wie vor diesen unangefochtenen Status?
Nein, natürlich nicht. Ich glaube einfach, dass es eine Situation ist, wo man hätte sagen können, Alex ist bis zu diesem Zeitpunkt einfach Kapitän und Teil dieser Mannschaft. Das finde ich einfach, hätte er für seine Leistung, die er auch auf Schalke gebracht hat, verdient. Und das wäre die Rückendeckung vom Verein gewesen, weil bis dahin ist er noch Teil dieser Mannschaft und Teil des Vereins.
Ich finde übrigens einen Witz, das möchte ich an der Stelle auch mal sagen, dass ihm die Binde abgenommen wird, weil wir haben vorhin über Menschlichkeit gesprochen. Und Schalke, ich weiß noch ganz genau im Sommer, was sie ihm alles gesagt haben und was er für ein toller Mensch ist. Und das ist unser Kapitän. Für mich zeigt das eigentlich nur, die Binde wurde ihm gegeben, damit er sich emotional vielleicht noch mehr für Schalke entscheidet.
Und
man hat nicht ihm die Binde gegeben aus Überzeugung, weil er der Kapitän ist, sondern weil es ein Vertragsargument war. Und das finde ich absolut scheinheilig von Schalke 04, ihm da jetzt die Binde abzunehmen. Weil du...
Das
finde ich schon, weil ich finde, dass du einen 23-Jährigen mit dieser Entscheidung total diskreditierst und du hättest sagen können, menschlich ist er für mich der Kapitän und dann bleibt er das. Hat Schalke nicht getan, finde ich.
Aber man muss natürlich sagen, dass das für den FC Schalke auch keine leichte Situation ist, weil man es wieder nicht geschafft hat, einen vermeintlichen Leistungsträger oder einen zukünftigen Helden zu halten. Also egal, wer es in der Vergangenheit war, ob Sané, ob Özil, Meier und wie sie alle heißen, sind alle irgendwann gegangen. Und das ist natürlich für Schalke
auch schon. Es ist wirklich, ist schwierig. Also, weil irgendwann glauben ja die Fans, ja, kriegen wir denn nochmal irgendwie, haben wir denn nochmal eine Mannschaft, die irgendwo, wo wirkliche Stars, ein Gesicht, genau wie es mal mit Raoul, mit Hüntelaar und wie sie alle hießen, oder war. Samoa, ja. Und das ist natürlich für Schalke auch keine leichte Situation. Und man versucht wahrscheinlich alles Mögliche, um diese Personalien dann eben zu halten.
Wunderbares Thema. Machen wir gleich weiter. Auch über andere Spieler wollen wir reden. Beim BVB gibt es einen neuen und auch einen großen Verlierer, nämlich Mario Götze. Sie haben aber noch die Chance, bis nächsten Sonntag, 19.01. bei uns 200.000 Euro zu gewinnen. Viel Glück. Bis gleich. Hi von Arno Bend, live aus dem Hilton Hotel am Münchner Flughafen, der Check 24 Doppelpass. Wir sind immer noch bei den Bayern. Oli Kahn ist jetzt auch mit an Bord. Was er zu der Verpflichtung von Alexander Nübel gesagt hat, das besprechen wir gleich. Laura, was sagen denn unsere User?
Ja, es sind sehr gemischte Gefühle bei diesem Nübel-Transfer. Wir können uns mal ein bisschen im Netz umschauen. Also hier zum Beispiel, was beim Nübel-Transfer zu wenig beachtet wird. Neuer hat sich ohne Fremdeinwirkung schon dreimal den Fuß gebrochen und dann brauchen wir Nübel. Und dann bin ich einfach froh, dass Ulreich nicht dran muss. Also da wird der zweite Keeper dann auch noch direkt ein bisschen bestraft. Nübel hat mit 23 Jahren erst 41 Pflichtspiele im Profifußball absolviert. Das ist nicht die Welt. Andere Weltklasse-Keeper waren da schon weiter. Der ganze Hype ist nicht nachvollziehbar. Also hier sieht man eben, manche sagen, ist richtig gut, manche nicht. Ja, und viele sprechen auch, dass es gar kein Torhüter-Problem geben wird, dass solche Verträge eben vorkommen im Profifußball. Und viele Spieler fordern ja immer, dass eben weitere Spieler kommen. Und wenn sie dann da sind, dann wird eben gemeckert. Also da merkt man schon, so manche Fans freuen sich eben, dass sie einen starken zweiten Mann kriegen, andere nicht. Und dann noch die Frage der Woche, da wollen wir natürlich auch noch einen Blick drauf werfen. Also muss Oliver Kahn jetzt schon eingreifen, ja oder nein? 61% von Ihnen zu Hause sagen ja. Er muss definitiv dann doch die Grätsche mal auspacken. 39% sagen, noch ist es nicht so weit, noch kann er sich ein bisschen zurücklehnen, der Oliver Kahn. Mhm.
Stefan, sollte Olli das schon moderieren? Oder?
Bezogen auf?
Ja, wenn das im Sommer dann, wenn Alexander Nübel
Er hat ja schon was gesagt, also dass Nübel sehr mutig ist. Ja, kann ich so unterschreiben.
Ja.
Sehr mutig. Sehr mutig. Aber wir reden von Neuer. Wir reden jetzt nicht von...
Genau.
Ich möchte, wenn ich noch mal eben ein, ich muss noch einmal eine Lanze für den FC Schalke brechen. Wenn er von mangelnder Wertschätzung spricht, der Flo, weil sie ihm die Binde weggenommen haben, finde ich, das kannst du so nicht stehen lassen. Die haben ihm sämtliche Wertschätzung gegeben, die er verdient hatte. Er ist zur Nummer 1 geworden mit 23, er ist Stammtorhüter geworden, er ist alles. Und wenn ich dann merke, ich tue alles für den Jungen, damit er hier eine gute Zukunft hat und auch die nächsten Jahre Nummer 1 sein kann, kriege dann aber als Feedback, ja, ich beschäftige mich aber damit wegzugehen. Was willst du dann erwarten? Du musst alle 100% hinter dir haben und wenn das nicht das Gefühl ist, musst du ihm die Binde weggeben. Was hilft das, wenn er auf der Bank sitzt mit der Binde?
Ich habe dazu alles gesagt. Es geht nicht um Wertschätzung.
Du hast vom Mangel auf Wertschätzung gesprochen.
Nein, ich habe gesagt, dass ich es zweifelhaft finde, wenn einem, entweder ist jemand aus Überzeugung Kapitän, dann bleibt er das für mich bis, sage ich mal, Saisonende.
Und dann zweifelt die Schalke
immer. Ich sage, um es frei übersetzt zu sagen, ich glaube, er wurde nur Kapitän, damit man ihn emotional an den Verein bindet und man darauf hofft, dass er beim FC Schalke bleibt.
Aber das ist mein Eindruck. Wenn man es jetzt mal so ein bisschen symbolisch sieht, du bist als Kapitän, bist du der, ich sag mal, auf dem Platz der Rudelsführer, der vorne wegmarschiert und alle sollen dir folgen. Und wenn du aber weißt, dass der Wolf in 3 Monaten dich alleine lässt, dann ist die Frage, ob das Sinn macht. Also das kann ich schon ein bisschen nachvollziehen, dass man gesagt hat, pass auf, mit der Kapitänsbinde macht keinen Sinn. Was anderes ist es, ob er spielt. Also ich glaube, wenn er seine Leistung bringt, dann wird er auch weiter im Tor stehen und wird auch weiter die Nummer 1 sein. Also ich glaube, dass da David Wagner einfach, da ist die Qualität, steht über allem. Aber das mit der Binde kann ich schon so ein bisschen nachvollziehen und bin da eher bei ihm. Also
man wusste aber, dass der Wolf aus dem Rudel fliehen kann. Im Sommer, um im
Grund zu bleiben. Ja, deswegen hat man halt auch probiert, ihn zu binden, wie du schon sagst. Das ist doch vernünftig.
Ja. Das ist ja
auch
erstmal
nicht gemacht. Ich war in meinem letzten Jahr bei den Bayern übrigens auch oft auf der Bank und war trotzdem noch Kapitän. Du bist ja auch nicht immer von Beginn an dabei, ne?
Ja, das ist natürlich als Kapitän keine einfache Situation. Ich meine, nee, du möchtest immer helfen, möchtest auf dem Platz sein, deine Jungs unterstützen. Wenn das nicht der Fall ist, kannst du aber auch trotzdem Einfluss in der Kabine, du kannst Einfluss vom Spielfeldrand. Von allen Seiten kannst du Einfluss nehmen und dann zählt einfach die Aufgabe zu erfüllen, sich im Training reinzuhängen, die Jungs mitzuziehen, unter der Woche einfach das Ergebnis einzufahren.
Und ja, aber deine Mitspieler wissen auch, dass
du im Sommer nicht zu Bayern gehst, sondern dass du vielleicht auch erhalten bleibst im Verein. Die Mitspieler sitzen da und denken, was will er mir jetzt aus der Kabine noch erzählen, dass sein Gedanke vielleicht eh schon weg.
Ja, aber du weißt, vielleicht geht er im Sommer zum
Bayern. Das mag natürlich sein.
Also ich glaube, meine Mitspieler, also wenn ich zu Bayern gehe, dann fahren die mich persönlich hier mit dem Fahrrad hin, glaube ich.
Also, das Fahrrad kostet nicht viel, ihr habt nicht viel Geld.
Christian, wie siehst du denn die Rolle eines Kapitäns?
Na, ich glaube einfach, dass es, wie gesagt, klar, möchte man als Kapitän auf dem Platz stehen, man möchte diese Jungs anführen, man möchte da vorweggehen, aber du hast halt mehr als nur die Kapitänsbinde auf dem Spielfeld zu tragen. Also du musst es mit Leben füllen, du musst deine Jungs mitnehmen, du musst da abholen, es bringt dir nichts, da zu stehen, irgendwas zu sagen, wenn sie dir nicht folgen, wenn du sie nicht emotional mitnehmen kannst. Und klar fällt dir das einfacher dadurch, dass du auf dem Platz stehst, dass du da vielleicht auch mal die ein oder anderen Fäden mehr ziehen kannst oder die Jungs mal wachrütteln kannst. Das fällt nicht so einfach, wenn man am Spielfeldrand sitzt und dazu, aber...
Klar.
Ja, es ist mehr als nur ein Spiel, sondern du hast diese Trainingswoche, du hast... die Entwicklung eines Vereins, die Entwicklung, die dahinter steckt. Die Art und Weise, wie du mit dem Trainerteam kommunizierst, ist auch eine wichtige Eigenschaft. Ich glaube, da bist du auch Sprachrohr der Mannschaft. Das musst du auch erfüllen. Und ja, möglichst versuchen, dass du jeden Spieler irgendwo anhörst, dass du die alle mit ins Boot kriegst.
Ich glaube einfach auch, die Nübel-Entscheidung selber ist für ihn zu früh gefallen. Ich glaube, er hat zu einem Zeitpunkt zugesagt, wo er vielleicht die ganze Entwicklung bei Schalke noch nicht absehen konnte. Und er hatte in den letzten Wochen... so glaube ich, als Beobachter eben auch eine Art Zerrissenheit in sich. Solche Foulspiele wie gegen Frankfurt, so ein Kung-Fu-Tritt oder so. Ich glaube einfach aus der Emotion raus, besonders gut zu sein, machen, jetzt muss ich was machen. Neuer wäre vielleicht auch so rausgegangen, hätte den Ball um meinem Kopf geklärt. Und ich sag mal, das sind so Kleinigkeiten. Ich glaube, er will sich beweisen, zeigen, machen. Der hat eine innerliche
Zeit. Aber er ist ja auch 23 Jahre alt, das darf man nicht vergessen.
Und er ist 35 Spiele.
Schwierige Situation. Und wenn du jetzt Trainer bist oder so, dann musst du in dem Moment auch im Sinne der Mannschaft entscheiden und sagen, okay, was ist jetzt für diese Mannschaft das Wichtigste? Jetzt ist der Schalke, hat sich mal wieder gefangen, ist auf einem guten Weg. Also ich kann das schon nachvollziehen.
Aber war es ein Fehler vielleicht, ihn dann zum Kapitän zu machen? Thomas, Stefan? So früh? Gehört, ein paar Spiele erst gemacht?
Ja, also ich glaube, wenn du so ein Amt übergibst als Trainer jetzt, dann überlegst du dir das schon sehr, sehr gut und mit allen Konsequenzen. Also es ist durchaus, dass er im nächsten Sommer den Verein wechselt, das war ja schon im letzten Sommer auch gemunkelt. Aber natürlich die Hoffnung, dass er den Vertrag verlängert. Also grundsätzlich ist ein Kapitän eine für mich unantastbare Figur, so wie Neuer bei Bayern München. Der braucht dieses Vertrauen vom Trainer. Ja, die absolute, auch in einer vielleicht mal schwierigen Phase, dass du immer 100% hinter ihm stehst. Das wurde Nübel auf Schalke jetzt genommen.
Aber Leute, mal ganz ehrlich, in der heutigen Zeit, in dem Geschäft, kann man doch nicht so naiv sein, zu denken, wenn ich einen Spieler habe, der noch ein Jahr Vertrag hat, den gebe ich jetzt die Binde, vielleicht haben wir noch ein Türchen offen, dass wir den verlängern können. Da ist der Zug doch normal abgefahren. Du hast doch vorher Zeit gehabt, den vertraglich zu binden.
Ich glaube aber einfach, die Schalke haben auch überlegt, wir brauchen ein Gesicht der Mannschaft auch.
Also war es ein Fehler doch von Schalke?
Nein, generell, wenn du nur einen Vertrag hast, dann kriegst du keinen Spieler mehr unter Vertrag. Der geht dann eben ablösefrei. Musst du die Hausaufgaben machen.
Aber in der Situation, ich meine, als er reinkam, der hatte so gut wie keine Spiele. Der hat jetzt 35 Ligaspiele. Ich bin nicht sicher.
Ja, das spielt doch keine Rolle.
Doch, find ich schon.
Wenn du nur ein Jahr Vertragszeit hast, sind alle Optionen liegen bei dem Spieler und bei seinem Berater.
Da sind wir dabei. Der Ball liegt beim Berater. Und ich glaube, dass das auch eine große Rolle gespielt hat bei der ganzen Geschichte.
Ja, bei dem jungen Spieler spielt der Berater wahrscheinlich noch eine ganz große Rolle.
Eben.
Oder? Ja, die Berater spielen aber auch manchmal echt eine schlechte Rolle in dem ganzen Konzept. Das muss man auch mal dazu sagen. Berater sind oft nicht gut für die Spieler. Ja? Die denken natürlich auch immer an im Endeffekt das Finanzielle. Ja, und dann steht die sportliche Weiterentwicklung eher so im zweiten Glied als eigentlich ganz vorne, worum es geht. Deswegen sage ich auch, dass Nübel da nicht gut beraten
wurde. Aber Stefan, anscheinend haben sie sich ja trotzdem Gedanken gemacht, weil sie wissen ja, mal neu ist die Nummer 1 mit dieser Klausel oder mit dieser E-Mail, was immer auch da gab zwischen Bayern und dem Spieler, dass er eben seine Einsatzzeiten kriegt.
Spannend wird jetzt, was Neuer... wie er darauf reagiert. Ja, also wenn das wirklich festgeschrieben steht, ich weiß es nicht, du weißt es vielleicht, ich weiß es nicht.
Aber wie soll er reagieren? Er ist die Nummer 1.
Ja, aber er muss ja dann 15 Mal weichen. So, und ob er das so akzeptiert, das wage ich denn doch zu bezweifeln. Er hat ja gesagt, ich bin Protagonist, ja, ich bin kein Statist. Und damit hat er alles gesagt.
Und dann kommt natürlich erschwerend hinzu, auch noch, wenn er dann wirklich weichen muss, dann steht der Nübel natürlich brutal unter Druck. Da muss er liefern und da darf er sich gar nichts erlauben. Wenn er sich da Böcke erlauben, sagt wie?
Dem ja, aber als darfst du sowieso nie was erlauben.
Naja, gut,
am Fehler machst du Ball drin.
Und du darfst auch, musst auch bedenken, übrigens, ich glaube, aus der Ferne betrachtet, hat sich Nübel in der Kapitänsrolle nie wohlgefühlt. Das ist aber rein subjektiv. Bei Bayern spielt es natürlich auch nochmal eine Rolle, mit welchem Status kommst du in den Verein. Und wenn jetzt Nübel als, sage ich mal, abgesetzter Kapitän, wir bleiben im Konjunktiv, der möglicherweise keine großen Spiele mehr für Schalke macht, im Sommer sich dem FC Bayern anschließt, also das ist schon mal auch ein Paket, das du mitschleppst, mitbringst. Sowieso. Und ich bin sehr gespannt auf die Situation. Nübel kommt im Sommer in den Verein. Wir gehen davon aus, Manuel Neuer bleibt. Es gibt schon eine sehr, sehr große Front, die natürlich auf Neuer Seite ist. Im Grunde genommen alle deutschen Nationalspieler. Also Nübel wird in diesem Jahr einen extremen Entwicklungsschritt, glaube ich, vollziehen.
Aber wir reden so lange jetzt schon über diese Torhüterposition. Ja. Das ist doch eigentlich gar keine Baustelle bei Bayern München. Du hast einen Neuer. Ich würde jetzt sagen, verlänger mit denen noch 2-3 Jahre. Du hast einen Ulreich. Gib den auch noch 2-3 Jahre. Hat super funktioniert in der Vergangenheit. Du hast Früchtl als Megatalent im Rücken. Also die machen sich eher eine Baustelle auf, in meinen Augen.
Stefan, besser hätte ich das Fazit nicht ausfallen können. Damit ist noch Schluss für heute mit dem Thema. Wir beobachten das natürlich weiter. Also über die Transferpolitik der Bayern haben wir gesprochen. Jetzt geht es um die der Dortmunder.
Wechselkurs. Die heißesten Transfers werden präsentiert von Falkenreifen.
Ja, die Bayern haben in diesem Winter bislang noch nicht so wirklich Geld ausgegeben. Das haben wir jetzt festgehalten. Anders sieht es eben zum Beispiel bei Borussia Dortmund aus. Insgesamt 67 Millionen Euro geht auf das Konto von allen Bundesligisten in diesem Wintertransferfenster. 19 Tage ist ja auch noch Zeit, ein paar Verpflichtungen zu machen. Nun zum Vergleich, 71 Millionen waren insgesamt im letzten Wintertransferfenster. Also da ist die Bundesliga schon ziemlich nah dran, da vielleicht auch noch ein Schrittchen höher zu kommen. Ja, und beim Borussia Dortmund, da wurde eben fleißig eingekauft, aber auch verkauft. Julian Weigel für 20 Millionen eben zu Benfica Lissabon gewechselt und dann ist eben dieses Supertalent Erling Haaland gekommen. Viele internationale Clubs waren interessiert an ihm. Er hat sich dann eben für den BVB entschieden. 20 Millionen plus Handgeld, was da noch geflossen ist. Also auch ein ordentliches Sümmchen, was da insgesamt zusammenkommt. Und er soll eben jetzt diese Neuner-Problematik beim BVB lösen. Die große Frage ist natürlich, ist der Druck vielleicht ein bisschen zu groß? Viele Fans im Netz sind nämlich der Meinung, dass dieser Rucksack, den er da eben aufgezogen kriegt, vielleicht dann doch ein bisschen zu früh ist und ein bisschen zu groß ist, weil eben jetzt natürlich jeder erwartet, dass er die vielen Tore schießt, wie zum Beispiel in der Champions League bei RB Salzburg in 6 Spielen 8 Treffer erzielt. Jetzt die große Frage an die Runde. Welche Möglichkeiten bestehen denn jetzt für den BVB mit Haaland?
Wechselkurs. Die heißesten Transfers wurden präsentiert von Falkenreifen.
Welche Möglichkeiten schafft er denn BVB?
Erstmal haben die Dortmunder grundsätzlich alles richtig gemacht. Das ist ja schon mal klar. Wenn jemand kommt, der so gejagt wird, ein Talent, zahlen 20 Millionen für, haben Weigel für 20 Millionen abgegeben. Wir haben in dem Sinne nichts investiert, aber haben ein Megatalent gekriegt. Die Frage ist wirklich, die Laura da gerade schon auch aufgegriffen hat, ob er diesen Rucksack, ob er dem gerecht wird, ob er diesem Druck gerecht wird. Ich meine, der hat in der Champions League 8-mal getroffen in 6 Spielen, das ist klar, 4-mal gegen Genk davon. Oder hat, ich weiß nicht wie viel, 13 oder 15 Spiele für Salzburg gemacht, vielleicht sind es auch 20. Aber jetzt kommt er richtig in diesen Flow rein mit in Dortmund, wo der Druck riesig ist, wo 80.000 sind, wo alle von ihm erwarten, dass jetzt er die Buden da vorne macht, weil genau so ein großer Stürmer gefehlt hat. Ich glaube, das ist ein Rucksack, da musst du erstmal dran arbeiten.
Aber das alles erstmal schafft er ihnen ja Möglichkeiten. Neuer auch, ne?
Absolut, also, deswegen sage ich, sie haben ja auch alles richtig gemacht. So ein Stürmer vorne fehlt, ein großer Wuchtiger. Aber ob er mit seinen 19 Lenzen da schon so weit ist, dass er es wirklich...
Glaubst du, dass die Erwartungshaltung ist gleich so groß auch?
Ja.
Das ist mal eine Frage, das kann ja auch eine Herausforderung sein. Das ist eine Frage, wie du es selbst interpretierst. Klar, der kommt jetzt zu einem großen Club, großes Stadion, viel Zuschauer, ein bisschen weniger gemütlich als in Salzburg. Aber wenn du weiterkommen willst als Spieler, dann musst du eben diese Herausforderung annehmen. Und ich denke so, gut, ich kenne ihn jetzt nur vom Sehen halt. Und wenn du mal in der Champions League immer gesehen hast,
geht das vom
Typ her, von der Körpersprache, macht er mir einen völlig unbekümmerten Eindruck. Der wird da reingehen, dem werden sie auch die Zeit geben müssen, weil die kannst nicht erwarten, dass einer von Salzburg sofort einsteigt in der Bundesliga. Der braucht auch ein halbes Jahr, meiner Meinung nach. Eigentlich kannst du erst sagen, ab der neuen Saison dann 2021 tickt die Uhr für ihn. Aber wie ihr schon gesagt habt, der BVB hat jahrelang einen zentralen Stürmer gesucht, der körperlich stark ist, der Kopfball stark ist. Und wenn du den kriegen kannst hier, kann ich nur sagen, kann man nur sagen, herzlichen Glückwunsch auch für die ganze Bundesliga.
Ich finde, du darfst jetzt bloß nicht die Hoffnung damit verknüpfen, dass jetzt ist Erling Haaland da und jetzt können wir wieder voll in den Meisterschaftskampf mit eingreifen. Das glaube ich nicht.
Sie wollen aber natürlich besser.
Ja, aber er allein ist ja der Anspruch da vom BVB.
Ja, aber er allein
kann nicht die Garantie sein. Da haben sie gesagt, wir wollen vielleicht deutscher Meister werden. Was wollen sie denn eigentlich?
Naja, aber er allein kann nicht die Garantie dafür sein, dass sie jetzt wieder. Das will ich ja noch sagen.
Ja, aber das muss ja trotzdem der Anspruch sein, um die deutsche Meisterschaft zu spielen.
Deswegen sage ich auch, haben sie auch alles richtig gemacht, ihn zu holen. Bloß man darf es nicht zu hoch
hängen. Also erstmal muss man sagen, dass im Gegensatz zu Schalke, was ich eben gesagt habe, Dortmund sich diese Position auch erarbeitet hat als Club, dass sich eben solche Spieler eben für Borussia Dortmund entscheiden. Und wenn man einfach in der Vergangenheit mal schaut, egal ob es Aubameyang, ob es Lewandowski war, die sind alle in einem ähnlichen Alter dahingegangen, haben ihre 1-2 Jahre bekommen und haben sie am Ende dann durchgesetzt. Also von daher halte ich das wieder für einen sehr guten Transfer. Ich sehe es natürlich so wie du, der wird jetzt nicht gleich von Anfang an alles alleine machen können, aber ist ein guter Mann, wirkt unbekümmert und Borussia Dortmund ist ein guter Club für mehr als nur hoffnungsvolle Talente.
Musst aber auch sagen, du holst wieder einen Spieler, für den, glaube ich, Dortmund nur ein Zwischenschritt ist. Also Dortmund ist jetzt, natürlich, es ist ein toller Transfer, keine Frage, aber wir hatten die Dembélés, wir hatten die Mkhitaryans. Ja,
Dortmund
aber
hat sich hilft
mit so Zwischenschritt. Ja, aber damit sind sie ja trotzdem eigentlich ganz gut gefahren. Sie sind natürlich jetzt noch nicht bei Madrid oder Barcelona, aber ich glaube, sie haben sich ja schon in Europa eine gute Position so in der Reihe dahinter erkämpft.
Und
das ist ja auch ein Image, was am Ende Fans generiert und Trikots verkauft. Also die machen das schon ganz gut.
Und Haaland, der braucht keine Einsatzgarantie. Bei dem Vakuum, das da vorne ist, wird er seine Spiele kriegen. Das ist jetzt schon klar. Mhm. Ich meine, du hast einen Paco da, der andauernd verletzt ist oder viel verletzt ist. Und da fehlt es. Und eben so ein wuchtiger Stürmer, die Garantie, dass er spielen wird und auch seine Chancen kriegt, die ist gegeben.
Glaubst du, dass er geht?
Wer? Paco? Ich glaube ja. Ich glaube, weil er auch persönlich unglücklich ist in Dortmund. Ich glaube, er vermisst Spanien ohne Ende. Und wenn sich da irgendwas tun sollte noch im Winter, glaube ich.
Aber hat er gerade neu unterschrieben, oder?
Ja, aber trotz allem muss er ja nicht glücklich sein. Kostet halt ein bisschen mehr dann.
Ja, wenn du das hast. Welche taktischen Möglichkeiten gibt denn Haaland dem BVB?
Ja, das ist, ich meine, wir kennen ihn ja aus den Champions League-Spielen. Das ist schon vorne einer, den du
gibt's nicht so
mit
viele,
zwei. Ne, die gibt es erstmal nicht mehr so viele in der Bundesliga, diese Spielertypen. Er wird immer zwei Gegenspieler auf sich ziehen, was wiederum heißt, für die drumherum sind, die Reus dieser Welt, Sanchos und so weiter, dass die, ich will nicht sagen, mehr Freiraum bekommen, aber er wird schon die Verteidiger auf sich ziehen durch seine Robustheit, die Power, die er hat. Und ich glaube, dass er die richtige Entscheidung getroffen hat, aus einem ganz einfachen Grund, weil er eben diese Jungs, die ich ja gerade so ein bisschen genannt habe, Hazard kannst du jetzt noch dazu nehmen, die ihn mit Sicherheit perfekt einsetzen werden für den Spielertyp, den er eben, der ist.
Dafür müssen die Dortmund noch ein bisschen ihr Spiel umstellen, muss man sagen. Man sieht, wie die jetzt die Tore erzielen. In erster Linie kombinieren die sich durch bis zur Torlinie, um dann den letzten Kick eben reinzumachen. So einer muss aber auch bedient werden, von links und rechts mit Flanken, vielleicht, wenn du so einen Körper hast. Und das
werden
haben
sie ja in der Rückrunde.
Das müssen sie tun, sag ich.
Das werden sie.
Dann bin ich bei dir.
Hast du mal gegen ihn hat es nicht so geklappt.
Hast du mal gegen ihn gespielt? Nee.
Nein, dafür bin ich wahrscheinlich einen Tick zu alt und er noch einen Tick zu jung und war noch nicht in Deutschland.
Stimmt. Ja, wenn ich
vielleicht habe ich jetzt noch die Möglichkeit.
Ja, ja, stimmt, da könnte sich ja ergeben.
Aber das Spielsystem wird variabler, sie haben mehr Optionen.
Absolut.
Aber wir haben ja eben über verdiente Spieler gesprochen. Was mit Mario Götze?
Tragisch. Das ist eine schwierige Geschichte. Also, dass er im Sommer gehen wird, ist ja jetzt klar. Und ich glaube, es ist auch für ihn die einzige Chance. Er muss noch einmal einen anderen Club haben, großen Club, welchen auch immer, um sich da zu beweisen. Ich glaube, wie man so schön sagt, der Prophet im eigenen Land zählt ja nicht mehr viel. Ich glaube, in Dortmund kann der kein Land mehr sehen. Und dafür ist zu viel verbrannte Erde. Er muss da einfach weg. Er muss sich woanders nochmal beweisen, beim guten Verein. Und ist ein guter Spieler, aber in Dortmund gibt es keine Zukunft. Sehe ich nicht.
Siehst du es auch so? Muss er gehen?
Sehe ich auch so.
Ja. Wo siehst du ihn?
Und der Markt ist für ihn klein in Deutschland. Da geht er auch ins Ausland.
Zum Jürgen, ne? Kommt ihr zu mir nach zu Hertha.
Du,
ganz genau, ich kann ihn gebrauchen.
Das ist vielleicht sogar eine Option.
Das ist mit Sicherheit eine Option.
Ja. Mensch, Matze, du bist ein Fuchs.
Natürlich, ja. Nicht ich, der Jürgen ist ein Fuchs. Ne? Ich hatte übrigens als Einziger damals beim FC Bayern eine Einsatzgarantie, weißt du das? Deswegen saß du als Kapitän auf der Bank.
Ich habe deinen Vertrag gesehen. 40 Seiten. So.
Haben wir schon eine Option.
Aber
Option haben wir schon. Das könnte ein Thema werden vielleicht.
Stefan, was willst, auch richtig was vorhaben. Die
was würdest du ihm, genau? Wir haben auch gerade über Berater gesprochen, was würdest du ihm raten?
Also das wäre die einzige Option auch in meinen Augen in Deutschland ansonsten nur Ausland.
Aber wo denn?
Weil er hat diesen großen Schritt Bayern München hinter sich, hat nicht funktioniert, ist wieder zurück, auch nicht funktioniert. Ich habe immer gesagt, Götze ist ein Spieler, der braucht dieses 100%ige Vertrauen vom Trainer. das muss man sich natürlich auch erarbeiten und erspielen. Das hat er in Dortmund jetzt nicht geschafft. Von daher kann es eigentlich nur Hertha vielleicht, aber eigentlich ins Ausland gehen.
Aber er wurde ja eigentlich nicht auf seiner Position eingesetzt. Das darfst du auch nicht vergessen, oder?
Ja, aber manchmal musst du auch in deiner... Ich meine, Götze ist ja jetzt auch keine 19 oder 21 mehr. Also ja. er muss schon so weit sein, dass er sich auch anpassen muss an gewisse Dinge, die ein Trainer vorgibt. Also der Meinung bin ich.
Dann müsste er eigentlich nach Liverpool gehen, oder? Da ist doch ein Trainer, der ihm mal das Vertrauen geschenkt
hat. Ich weiß nicht, ob er das Tempo dafür hat.
Nee. Ich glaube, das so fehlt ihm ein bisschen. Spanische oder italienische Liga, wo sie gute Fußballer suchen,
richtig.
Da passt dahin.
Aber wenn er nach Italien geht, kann er gleich die Karriere beenden. Also dann.
Wieso?
Ja, nein.
Wieso?
Das weil ich,
Thomas hat ich da gesprochen,
ich,
gegen,
hat da gesprochen. Ich weiß, aber ich finde,
jetzt soll es sich mal erklären.
Ich finde, dass Italien für sein Alter, für sein Renommee zu klein ist. Und ich finde, aber das ist natürlich meine persönliche Meinung, ich finde Italien super uninteressant. Spanien kann ich mir sehr gut vorstellen. Und
aber welcher spanische Verein fällt dir denn da ein?
Also natürlich wäre ich an eurer Stelle damals auch nach Italien gegangen. Damals war Italien dann noch.
Aber warte mal, super uninteressant, das ist ja...
Nein, ich finde,
also du hast mal so eine Mannschaft in Italien, die ein hoher Favorit auf den Champions League ist, dieses Jahr, das ist Juventus Turin. Du hast Neapel, die auch immer eine gute Rolle gespielt haben.
Was
Inter kommt, AC wird wieder kommen. Ja, du siehst auch die Einkäufe, das macht die Liga wieder spannend und interessanter. Aber das ist deine Meinung.
Bestimmt, aber ist er einer für Juventus Turin?
Hat er nicht auf seinem Recht. So, ich will weiter die ganze Liga aufzählen. Und wir gleich mal natürlich über euch auch reden.
Er ist auch Pressesprecher von Bayern, das darfst du nicht vergessen.
Ja.
Alles, ne? Alles Mögliche inzwischen, muss ich schon mal. Und über den VAR, wie es so schön heißt, da wollen wir natürlich auch reden. Das ist weiterhin das große Thema. Die Schiedsrichter sind ja gerade im Trainingslager. Und Frank Willenborg hat Folgendes zu dem Thema gesagt.
Es gibt halt nicht sowas wie halbschwanger. Entweder ist man schwanger oder man ist nicht schwanger. Entweder ist es abseits oder es ist kein abseits.
Wer ist das? Was? Hi von Adel und Bent, live aus dem Hilton Hotel am Münchner Flughafen, der Check 24 Doppelpass. Wir wollen unseren Gegnern weiter auf den Sack gehen. Das hast du gesagt, ne? Ja.
Ist jetzt auch nicht negativ, sondern positiv gemeint. Alleine, wenn du mit dem Bus nach Paderborn musst, reicht das schon aus. Ich wohne ja in Lippstadt, ich kenne mich da. Da ist nicht viel in Lippstadt. Und in Paderborn auch nicht. Bin froh, dass ich mal in der Zivilisation bin heute hier.
Also, wir wollen unseren Gegner weiter auf den Sack.
Okay, das stimmt, das ist jetzt auch nicht.
Hey. So, und auch wenn der SC Paderborn nur 12 Punkte gesammelt hat, in Dortmund und in Frankfurt, wissen Sie, was es heißt, ne? Wenn die Ostwestfalen einem auf den Sack gehen. Trotzdem wird es mit dem Klassenerhalt eine ganz, ganz schwierige Aufgabe.
Paderborn ist Letzter, kassierte 36 Gegentore und über 40% aller Bundesliga-Profis glauben, dass der Aufsteiger auch Abstiegskandidat Nummer 1 ist. Steffen Baumgart sieht sein Team allerdings auf dem richtigen Weg.
Man sieht, dass die Mannschaft sich verbessert, dass die Mannschaft stabiler wird, besser wird. Ich glaube, dass die Mannschaft in der Liga angekommen ist. Das ist keine Garantie, dass wir drin bleiben.
Paderborn steht für mutigen Offensivfußball. Selten hat ein Aufsteiger so attraktiv nach vorn gespielt und selbst große Teams massiv geärgert. Was in der Vorrunde gefehlt hat, waren Konstanz und Stabilität.
Aber sind natürlich dann auch oft an uns selbst gescheitert und deswegen wissen wir, bleibt schwer für uns. Wir werden immer der Underdog bleiben.
Kapitän der Underdogs ist Innenverteidiger Christian Strohdig. Ein Paderborner Urgestein, das schon zigmal auf, ab und wieder aufgestiegen ist.
Weil er so ein bisschen auch das verkörpert, was uns in Paderborn ausmacht. Weitermachen, egal ob es gut oder schlecht läuft, egal was andere draußen erzählen, sondern den eigenen Weg gehen. Und das tut er. Und ich bin sehr, sehr froh, dass ich ihn habe.
Strohdigs Problem, er ist Kapitän, spielt aber kaum noch. Kein Liga-Einsatz seit 4 Monaten, trotzdem unverzichtbar.
Er liebt diesen Verein mit allen Fasern und das zeigt er. Und das macht er nicht abhängig, ob er spielt oder nicht spielt. Und deswegen ist er auch Kapitän. Er ist nicht Kapitän, weil er spielt oder weil er nicht spielt, sondern weil er ein Typ ist, weil er ein Mensch ist. Und als Kapitän ist er unangefochten für mich.
Wenn Paderborn den Klassenerhalt schafft, dann, weil in diesem Team Typen wie Strohdig spielen, die immer an ihre Chance glauben, egal wie die Wetten stehen. Wir meinen, die Mentalitätsmonster aus Paderborn sind noch lange nicht abgestiegen.
Dem ist nicht viel hinzuzufügen wahrscheinlich aus deiner Sicht, oder?
Nein, also wir glauben an unsere Chance. Wir sind letztes Jahr in die erste Liga aufgestiegen. Da waren wir vor der Saison auch Absteiger Nummer 1 und hätten gar keine Chance gehabt, überhaupt ein Spiel zu gewinnen. Und wir haben bewiesen, dass wir sehr nah dran sind, auch mehr Punkte zu holen als die, die wir jetzt auf dem Konto haben. Wie der Trainer gerade schon gesagt hat, wir haben Kleinigkeiten, die immer wieder in den Spielen vorkommen, die uns nicht als Sieger oder mit Punkten vom Platz gehen lassen. Daran müssen wir arbeiten, aber wir haben auch eine sehr junge Truppe, wo man auch einen oder anderen Fehler mal eingestehen muss. Wir haben ganz viele Spieler, die aus der Regionalliga kommen und sich einfach auf der Bühne Bundesliga präsentieren, und ich kann nur sagen, dass ich da vor meinen Hut ziehe, dass die Jungs da auch kein Stück weit Nervosität zeigen, sondern einfach den Ball auch gut laufen lassen und da auch wunderbare Tore erzielen.
Ja, also wir gucken euch auch alle gerne zu. Ich sag's mal vorsichtig, ist es manchmal nicht ein bisschen zu mutig, eure Spielweise?
Ja, aber das ist unsere Art. Also wir haben uns auf die Fahne geschrieben, als wir ganz unten waren, dass wir attraktiven Fußball spielen wollen, unseren eigenen Weg zu entwickeln und vorne nach vorne zu spielen. Es gibt genug Mannschaften, die sich hinten reinstellen. Lange Bälle spielen, das haben wir in der dritten Liga anders gemacht. Das war erfolgreich, da haben wir einen neuen Torrekord aufgestellt. Und ja, das haben wir jetzt bis oben in die Bundesliga weitergeführt und immer wieder verfeinert. Und daran werden wir dranbleiben. Wir haben gar nicht die großen Spielertypen dafür, die Bälle hinten raus. Ich glaube, selbst wenn der Trainer sagen würde, im Training spielt man die Bälle lang, würden alle trotzdem kurz hinten raus spielen, weil einfach das diese Art und Weise ist, worauf die Jungs auch Bock haben.
Ich finde das sehr sympathisch und auch konsequent, dass du da im Stil treu bleibst. Das ist eure Chance. Ruhe wird wahrscheinlich auch eure Chance sein, weil da gibt es genügend Traditionsvereine, die da unten stecken. Und je enger das wird und je mehr es zum Saisonende hingeht, werden die nervös. Da kommt dann die Unruhe rein, da kommt vielleicht nochmal ein Trainerwechsel. Sowas steht bei euch ja, glaube ich, überhaupt nicht zur Debatte. Und das könnte schon eure Chance sein.
Ja, die Ausgangslage finde ich auch wunderbar eigentlich für Paderborn. Gut, du bist Letzter, du hast noch nicht genug Punkte gemacht. Aber ich glaube, es ist von den Abstiegskandidaten und der Einzige, der keinen Riesendruck hat. Die von vornherein in die Saison gegangen sind, wir probieren das Beste. Wenn es nicht klappt, klappt es nicht, sind wir wieder zweite Liga. Aber wenn ich das mal mit Werder jetzt vergleiche, was da für eine Unruhe losgetreten ist. Die hatten sich irgendwo international Ziele gesetzt, Fünfter, Vierter zu werden. Die kommen mit der Situation gar nicht klar. Und in Paderborn, die arbeiten ruhig weiter, sammeln Punkte. Wenn sie Glück haben, reicht das sogar. Und wenn nicht, dann greift der Nächste in der zweiten Liga wieder an. Ich glaube, das ist sehr sympathisch und gut. Und der Trainer ist ein ganz bodenständiger Typ, der das bestens auch verkörpert.
Aber auf Thema Glück setzen wir ja nicht. Wir wollen ja trotzdem die Klasse halten. Du willst als Spieler und als Verein den maximalen Erfolg, was für uns halt bedeutet, ein Jahr weiter Bundesliga zu spielen und diese Strukturen einfach weiter zu festigen.
Wobei man natürlich auch ein bisschen eine Qualitätsfrage manchmal stellen muss, wenn du siehst, für wie viel Bayern oder Dortmund oder sonst was einkaufen. Ich glaube, da habt ihr einen Spieler vielleicht gerade mal für oder so. Oder die komplette Mannschaft für einen Spieler.
Das juckt ihn ja nicht, siehst du doch.
Naja, ich sage, aber du musst ja auch sehen, ein bisschen Qualität muss ja auch immer dagegen stehen. Die holen das Optimale raus, dann kann es vielleicht reichen. Und deswegen glaube ich schon, dass am Endeffekt ein bisschen Glück dazu spielt.
Aber ich muss auch nochmal, ich habe ja eben meine Witze gemacht, ich komme ja aus Lippstadt und es ist ja wirklich so, es ist 30 Kilometer.
Es gibt immer noch.
30 Kilometer weg, und da ist es wirklich so, dass der Verein in den letzten 5-6 Jahren wirklich unheimlich an Anhängern oder Fans oder Sympathisanten dazugewonnen hat. Und wenn man mal wirklich beobachtet, wie das bei euch gelaufen ist mit Bundesliga, dann ja eigentlich, wenn man ehrlich ist, Regionalliga und dann wieder zurück. Also das ist ja mehr als die klassische Heldenreise. Und das ist einfach schon eine tolle Geschichte. Und ich glaube, es gibt viele da draußen, die Paderborn das irgendwie gönnen würden, einfach weil ihr diesen verrückten Weg da gemacht habt. Stefan, du warst ja auch zwischendurch mal Teil dieser Geschichte. Also von daher, ich finde das toll. Und bei uns in Lippstadt sind viele mittlerweile für Paderborn. Früher ganz viele für Bielefeld, aber es ist so, schwenkt so ein bisschen um.
Also toll ist ja gut, aber wie du schon sagst, du möchtest natürlich gerne drinbleiben auch. Ne? Was zeichnet euch denn besonders aus, wenn du es definieren würdest? Also gebt nicht auf, ist klar.
Das ist einfach genau diese Mentalität. Egal wie der Spielstand ist, ob wir 5-0 führen, ob wir 5-0 hinten liegen, spielt eigentlich gar keine Rolle.
Volle Pulle weiter, ne?
Einfach weiter. Und ja, auf der einen Seite kassierst du so vielleicht auch das ein oder andere Gegentor mehr. Das ist aber, hört sich blöd an, wenn man sagt, das ist bewusst, aber es steht halt auch auf der Seite, wo man sagt, wenn man diesen attraktiven Fußball nach vorne spielt, hast du hinten halt auch Räume, wo du ein bisschen anfälliger bist. Mhm. Und das musst du halt abwägen. Und wir haben einfach diese Art und Weise für uns entdeckt, dass die Jungs einfach mit allem, was sie haben, nach vorne können. Und ja, die Jungs, die hinten sind, wie ich oder die anderen Jungs, denen den Rücken stärken, dass hinten nicht so viel anbrennt.
Habt ihr da so ein Vorbild? So Freiburg fällt mir jetzt ein. Die machen das ja seit Jahren.
Wir sind unser eigenes Vorbild, weil ich glaube, diese Art und Weise, vorne anzurennen, hinten aber auch ruhigen Fußball zu spielen. Ich meine, wir haben in Dortmund gespielt, die erste Halbzeit. Da saß ich draußen und habe mir selbst die Augen gerieben, wie die Jungs da teilweise hinten rausgespielt haben mit einem Puls von -3 gefühlt und haben dann auf ihre Chancen gelauert, dass sie dann direkt reingehen. Das hat uns natürlich in die Karten gespielt und das zeichnet diese Mannschaft einfach aus, dass sie einfach unglaublich hohe Spielfreude hat und sich vor keinem Gegner irgendwie verstecken möchte, sondern einfach genau das zeigen möchte, dass wir mit unseren Mitteln, die wir haben, die nicht besonders gut sind für einen Bundesligisten, aber auch so konkurrenzfähig sein können.
Wenn ihr die Räume kriegt, im Offensivspiel 1-1 zu sein, dann habt ihr immer Riesenchancen. Wenn man sieht, mit dem welchem Tempo ihr da vorne abzieht, das hat man in Dortmund ganz genau gesehen. Also die haben aus meiner Sicht damals taktisch falsch gespielt, viel zu weit aufgerückt. Da hattet ihr solche, die einmal überspielen. Wie oft ist der Weigl hinterher gelaufen mit der hinten langer Zunge?
Also Puls -3 hatte ich übrigens noch nie. Das finde ich auch erstaunlich. Ich finde, Stefan, wie siehst du die Entwicklung denn in Paderborn?
Nein, total positiv. Die machen aus ihren Möglichkeiten das Optimale. Euch fliegen die Sympathien zu. Ihr spielt schon attraktiven Fußball. Kriegt natürlich auch mal hinten richtig die Hütte voll. Aber ihr habt ja nichts zu verlieren. Also das größte Plus für Paderborn in der Rückrunde ist wirklich, die haben keinen Druck. Alle anderen werden Druck richtig kriegen. Ja, du hast Werder Bremen genannt, Frankfurt genannt, Düsseldorf, Köln. Die kriegen alle richtig Druck im Februar und im März. Und den werdet ihr bis Mai nicht haben. Und das ist die Chance, eben euch da irgendwie vielleicht doch noch rauszuwinden. Persönlich glaube ich es aber nicht.
Schurke Deckel, fertig. Liegt dann ja an uns, das dann
zu widerlegen. Ja, genau.
Okay. Sind das denn die Konkurrenten, die Stefan da angesprochen hat?
Ja, aus deiner Sicht? Im Prinzip geht es also einfach darum, möglichst viele Vereine hinter dir zu lassen. Jetzt sind wir nicht in einer guten Ausgangssituation, das ist auch ganz klar, aber wenn man den ersten Spieltag gleich sieht, wo wir gegen Leverkusen spielen und Bremen spielt gegen Düsseldorf direkt, wenn du da gewinnst, dann hast du gleich den Druck aufgebaut, den du aufbauen musst. Und dass Fußball dann auch irgendwo immer mit dem Kopf entschieden wird, ist dann auch ganz klar.
Ist wie so ein kleines gallisches Dorf, das Paderborn in der Bundesliga.
Ich hab's an deinem Blick
gesehen. Und der Trainer hat einen interessanten Satz gesagt, der mir so jetzt gerade aufgefallen ist noch. Nicht hinhört, was die anderen alles erzählen, links und rechts und tralala.
Wir machen
Wenn du in der Gruppe vereint bist und an was glaubst, glaube ich schon, dass es möglich ist, in der Liga zu bleiben. Gerade jetzt mit den letzten Spielen im Rücken. Die Gegner werden mehr Respekt haben. Ich dachte auch so, nach der Vorrunde, wenn ich so Paderborn wahrnehme, hätte mehr drin sein können. Weil ihr habt viele Chancen rausgearbeitet, habt dann leider vorne irgendwie nicht die Kaltschnäuzigkeit gehabt und habt dann zu leicht auch wieder ein Gegentor bekommen. Das kannst du natürlich in der Bundesliga nicht so stehen lassen, weil du schaffst es dann nicht. Aber wenn ihr das so mitnehmt, mit dem Schwung jetzt aus den letzten Spielen, bin ich mal gespannt.
Wir haben
gefunden, also bin ich nicht bei dir.
Nee, musst du ja auch nicht. Ja.
Deswegen sitze ich auch
hier. Du sitzt ja auch weit auseinander im Moment. Das ist ja wie würdest du den Trainer denn beschreiben? Er war natürlich Stürmer, das müssen wir nochmal dazu sagen früher. Ne?
Klar, also
unangenehm.
Er ist einfach ein Mensch, der sagt, ich bin auf den Platz gegangen, um Tore zu schießen, nicht irgendwie hinten irgendwelche Sachen auszubügeln, was definitiv auch Spaß machen kann. Aber das zeigt einfach unsere Spielphilosophie und das, was wir wollen. Ich glaube, wir haben mir da auch Gedanken drüber gemacht, weil diese Frage ja einfach kommt. Und wir hatten ein Spiel in Aalen, wo es, glaube ich, 4-0 stand, und also 4-0 für uns. Und der Trainer dann uns immer noch nach vorne gepeitscht hat, und in Aalen sind jetzt auch nicht die meisten Zuschauer gewesen, und einer stand auf und hat gesagt,
Zwien Lippstadt, ne?
Kerr, setz dich doch einfach mal hin. Also selbst auf der Tribüne ist das echt angekommen, dass du mit dieser Art und Weise immer wieder, deswegen auch dem Gegner auf den Sack gehen, dieses immer weitermachen, nicht in Ruhe lassen, nicht weiter, das verkörpert er einfach, das sieht man an der Linie. Ich glaube, dass er mehr außerhalb der Coachingzone verbringt als in der Coachingzone und da auch wieder eingefangen werden muss, aber weil er auch einfach vom Typ her einfach dieses Spiel mitfiebern will. Er kann nicht 5 Minuten ruhig sitzen.
Hat er eigentlich auch so eine Messuhr um, wie viele Meter er macht, während er spielt?
Könnte ich dem Athletiktrainer mal vorschlagen. Das
er ist ja wirklich nur unterwegs. Der rennt ja hin und her. Und
aber da ist die Anschlussfrage ja logisch, ne, die wir ihm stellen müssen. Ne? Wie oft geht er dir auf den Sack? Der Trainer meine ich jetzt.
Ne? Er geht uns allen. Weil er uns einfach nicht in Ruhe lässt. Wenn ihm was auffällt im Training und das nicht so umgesetzt wird, wie, dann lässt er einfach nicht locker und fordert das einfach permanent ein, dass wir es einfach besser machen. Und das ist einfach eine Art und Weise, die ich so von einem Trainer auch noch nicht gesehen habe. Gerade in einer Situation, wo du reinkommst, dass du viele Spiele gewonnen hast,
von der dritten in die zweite Liga aufgestiegen bist, dann wieder in die erste Liga. Da hast du ja viele Spiele, die du gewinnst und wo du ein Selbstvertrauen entwickelst, wo du eine breite Brust entwickelst, wo du immer weiter marschieren kannst. Die Gegner haben riesen Respekt vor dir. Aber gerade in so einer Phase, wo du dann auch mal 5 Spiele keinen Erfolg hast, einfach das wieder weiterzumachen und genau da weiter dran zu arbeiten, ist auch nicht immer ganz einfach und das bringt er einfach in die Mannschaft rein.
Aber ich glaube, ihr hängt auch an ihm, wenn ich so sehe, die Geschichte. Er ist von euch in der dritten, aus der dritten in die zweite, von der zweiten in die erste. Dem glaubt man noch einfach auch, was er sagt. Oder wenn man sieht, welche Erfolgsgeschichte ihr mit ihm gehabt habt.
Diese Frage werden wir sofort beantworten nach nur einem Spot und dann schalten wir auch noch gleich nach Berlin. Pal Dardai ist dann unser Schaltgast. SC Paderborn, das kleine gallische Dorf. Über den Trainer haben wir gerade gesprochen. Ja? Ist es wirklich so? Bedingungslos? Folgt ihr ihm? Oder sagst du auch mal ab und zu?
Nein, ich glaube, dass man sich über gewisse Dinge auch ganz normal diskutieren kann im Fußball. Das gehört, glaube ich, mit dazu. Was sind Sachen, die wir umsetzen können, die er einfordert? Wo sagt man, hat man selber einen anderen Blickwinkel? Gerade als erfahrener Spieler ist das, glaube ich, als Austausch immer. Du musst nicht immer
einer Meinung sein. Aber was diskutierst du denn mit ihm?
Nein, wir diskutieren ja auch darüber, wenn wir zu hoch stehen, ob wir vielleicht ein bisschen mehr absichern müssen, ob wir das sind aber ganz normale Prozesse, glaube ich. Das ist nichts Außergewöhnliches, sondern einfach die ehrliche Meinung eines Spielers, weil es, glaube ich, wichtig, das eine einzufordern, aber wichtig auch, was kannst du als Spieler abrufen, was kannst du überhaupt umsetzen und da einen Weg zu finden, dass du das so gut wie möglich einfach auf den Platz bringen kannst.
Ich glaube, dass bei Paderborn wird ganz entscheidend auf Steffen Baumgart auch ankommen. Ihr müsst euch auch was einfallen lassen, weil ich glaube, eine Winterpause ist für einen Verein wie euch fast tödlich. Ich glaube, ihr hättet gerne weitergespielt, weil ihr hattet das Momentum auf eurer Seite. Ich glaube, wenn Paderborn den Spielstil beibehält, ich glaube, dann geht ihr runter, weil ich glaube, dass sich auch die anderen Vereine auf euch einstellen werden. Ihr verteidigt total hoch. Ja.
Also die vielen Gegentore ist natürlich schon
ein Problem. Ja, das muss man natürlich sagen. Und du musst ja erstmal gewährleisten, dass du jetzt wieder 17 Spieltage so triffst wie in der Hinrunde. Ich glaube, wenn ihr euch da nicht relativ schnell anpasst oder euch vielleicht neu einfallen lasst, ich glaube, dann könnte es eng werden. Aber das Coole finde ich, und ich kenne ihn ja noch von dem ersten Bundesliga-Jahr, ihr seid euch irgendwie treu geblieben. Also du bist immer noch der gleiche Typ. Und auch Uwe Hünemeyer, ich glaube, so Typen tun der Truppe auch gut. Also abgeschrieben auf keinen Fall.
Auf der anderen Seite finde ich immer, gerade wenn du so ein kleiner Club bist, musst du ja für irgendwas stehen. Also du musst ja wirklich irgendwas sein, wo die Fans da draußen sagen, okay, ich weiß vielleicht nicht, wo Paderborn genau liegt, aber die Jungs gefallen mir. Da suchen sie auch noch einen Pressesprecher. Und das finde ich dann eigentlich gut, wenn man sagt, okay, wir haben unseren Stil, wir glauben an uns und wir ziehen das auch durch. Dass es am Ende sowieso eine knappe Nummer ist, ich glaube, das war von Anfang an klar. Aber ich glaube, das ist so, das, was der ein oder andere altgediente Traditionsverein in der Vergangenheit hat vermissen lassen, dass man für irgendwas steht, wo man sagt, deswegen bin ich Fan, sage ich mal jetzt vom HSV, die sind ja wieder auf einem guten Weg. Aber das gefällt mir zum Beispiel an so einem Club gut.
Ich meine, die ganze Außenwirkung wird auch über den Trainer getragen, muss man sagen. Wenn Sie wie an der Seitenlinie steht, in seinem Trainingsanzug, Käppi auf und ab ist, der ist jetzt keiner, der im Anzug da steht, der steht für Malochen. Und das könnt ihr könnt nur über viel Arbeit drin bleiben. Und ich glaube auch nicht, dass ihr euren Spielstil umstellen solltet. Ihr müsst so weitermachen, weil diese Umstellung braucht auch wieder Zeit. Dann kriegt der auch die Hütte voll, macht das so weiter und probiert das am Ende vielleicht die Punkte sammeln
können. Ist auch die Frage, ob man es kann. Ne? Also man muss
das sage ich ja, das braucht ja auch eine Zeit. Und es braucht eine Zeit, bis du das neue System drin hättest.
Ja, dass du gewisse Sachen ja anpassen musst, ist, glaube ich, ganz normal. Ich meine, aus Fußballspielen lernst du, nimmst du so viel mit und dass gewisse Stellschrauben verändert werden. Aber unsere Grundart wird sich ja nicht verändern. Unsere Art und Weise, wie wir nach vorne spielen, wird sich nicht verändern. Ob du da einen anderen Pass irgendwann woanders einstreust oder ob du dich hinten besser absicherst, das sind ganz normale Themen, die immer wieder in jedem Tag im Video und im Training aufgearbeitet werden. Aber wie gesagt, wir sind keine Truppe, die sich jetzt mit 5 Mann da hinten reinstellt und die Bälle nach vorne spielt, was du auch machen könntest, weil du genug schnelle Jungs da vorne hast.
Könntest du das immer machen, ne?
Aber auch das ist, wie gesagt, es ist egal, ob wir 3-0 führen, ob wir 3-2 hinten liegen, es wird einfach immer weitergemacht. Und das ist einfach diese Art und Weise, die uns von ganz unten, wo wir jetzt angekommen waren in der Regionalliga, bis nach oben jetzt in die Bundesliga geführt haben. Und das ist einfach das, wofür der Club jetzt steht und das, was auch Spaß macht, was den Jungs Spaß macht, was den Fans Spaß macht, was euch teilweise Spaß macht, weil ja auch was zu diskutieren.
Also ich glaube, auf jeden Fall. Wir weiter die Runde mal. Schalten nach Berlin, da läuft das AOK-Traditionsturnier und begrüßen Pal Dardai. Hallo.
Der heißt Lea Kopin.
Hallo, schönen guten Tag.
Wir reden gerade so ein bisschen über den Abstiegskampf. Ist Hertha für dich auch da unten anzusiedeln?
Die blau-weiße Nummer 6.
Also ich glaube nicht. Ja, also die Hertha BSC hat genug Qualität. Und wenn wir ehrlich sind, jetzt bei Jürgen Klinsmann hat die Mannschaft hat auch wieder stabilisiert. Bestimmt holen sie noch ein paar Spieler. Ich glaube nicht, dass die Abstiegskampf stecken.
Wie ist die Stimmung denn in der Hauptstadt jetzt? Jürgen hat ja viel Euphorie da reingebracht. Wie würdest du das beurteilen?
Das ist schwierig. Also ich muss ehrlich sagen, dieses Mal bin ich auch wie ein Fan. Ja, ich will auch nicht zu viel sagen, nicht zu wenig. Ich glaube, die Leute warten sich, was etwas passiert, etwas Positives. Ja, und dadurch, ich glaube, das ist auch für Jürgen ist auch ein bisschen Druck, denke ich. Ja, so wie alle Trainer immer bei Hertha BSC. Die Fans wünschen sich große Champions League, Meister zu sein. Und ich glaube, der Weg, ob man jetzt Geld hat oder nicht, ja, der Weg ist auch trotzdem lang, weil da muss man erstmal arbeiten, muss man erstmal Spieler finden. Weil große Star, alleine ein Star nach Berlin zu bringen, ich glaube, ist immer schwierig. Wenn würdest du sagen, ihr fünf kommt zu uns, so wie damals in Paris Saint-Germain, dann ist es einfacher, zu die großen Ziele zu arbeiten. Aber jetzt, ich glaube, die Leute warten sie, die Fans, und dann schauen sie, was passiert in der Rückrunde.
Bist du ein bisschen traurig oder sauer, dass du zu deiner Zeit nicht so viel Geld zur Verfügung hattest wie jetzt?
Ich habe die Frage nicht richtig verstanden, musst du nochmal, weil die Stimmung ist groß hier.
Das habe ich mir fast gedacht, dass du das sagen wirst. Bist du sauer oder traurig, dass zu deiner Zeit nicht so viel Geld vorhanden war?
Nein, bin ich nicht traurig. Sag ich warum? Ja, weil damals, ich habe die Aufgabe gekriegt, das war eine sehr schwierige Aufgabe. Und mit weniger Geld. Wir haben Plus gemacht, wir haben ein neues Image gemacht mit der Akademie, mit der Jugendförderung, mit der ganzen Philosophie, was wir da aufgebaut haben. Das ist eine gute Basis, auch für den ganzen Verein und jetzt auch für diesen nächsten Schritt. Ich habe immer gesagt, dann braucht man Geld. Aber wenn wir ehrlich sind, ja, das hat man gesehen in Wolfsburg, auch in Leipzig, in Hoffenheim. Mit Geld hat funktioniert, aber es gibt auch andere Beispiele, wo das nicht funktioniert. Und deswegen erstmal ruhig Geduld. Ich wünsche, dass jetzt Klinsmann bleibt jahrelang Trainer und seine Philosophie durchführen kann. Ich kann nicht beschweren. Ich glaube, ich habe die Maximum rausgeholt von den Jungs, von den Vereinen mit dieser Methode. Deswegen bin ich auch ein Held noch hier in der Stadt und wir haben eine gute Trennung gewesen. Alles okay. Ich bin nicht sauer. Vielleicht irgendwann kriege ich auch ein Angebot, wo ein Verein mehr Geld hat und kann man mit anderer Dimension denken. Abwarten. Erstmal nächstes Jahr, wenn der jetzige Stand sehe, dann gehe ich zu den Nachwuchs und dann schauen wir weiter.
Okay, also da du ja Zeit hast, kannst du mal wieder in die Sendung kommen übrigens und spielst du ernsthaft da noch mit?
Ich habe wieder nichts gehört. Bitte nochmal.
Es ist komisch, dass du immer nichts hörst, wenn der Stadionsprecher gerade nichts sagt. Ne? Da muss ich ein bisschen... nochmal, spielst du da wirklich mit und wann kommst du in die Sendung? Das waren zwei Fragen sogar. Ja.
Okay, also ich würde heute auch ein bisschen noch mitspielen. Ich habe jetzt Hilfe gekriegt von der Seite. Aber ich bin nicht mehr Leistungsträger hier. Ja? Die jungen Spieler sind die Leistungsträger. Ich mache noch ein bisschen mit, weil mein Sprunggelenk ist richtig kaputt. Ein bisschen Schmerz mit der, ein bisschen Spaß. Ich glaube, in der Kabine haben wir noch größeren Spaß. Mit den Fans natürlich im Spiel auch. Aber mit meinem Gewicht und mit meinem Alter, das ist schwierig.
Dann bleib gesund, Paul. Vielen herzlichen Dank. Grüße nach Berlin. AOK Traditionsturnier.
Okay, ciao, alles Gute.
Gleich am Anschluss bei uns dann auch alles. Können wir Paul Dardai gleich live nochmal bewundern, das werden wir dann machen. So, gleich machen wir nochmal weiter. Muss nochmal erwähnen, wir müssen über den Videobeweis nochmal kurz reden. Und außerdem haben Sie bis zum 19.01. nochmal die Chance, 200.000 Euro zu gewinnen. Wir drücken die Daumen, sind gleich wieder hier. Hi von Adel und Ben, live aus dem Hilton Hotel am Münchner Flughafen, der Top 24 Doppelpass. Ich hatte den Videobeweis versprochen vor der kurzen Pause und es ist eine Zeit ein bisschen weggelaufen. Deswegen reden wir nochmal über Paderborn, über das erste Spiel. Leverkusen in der Hinrunde zweimal im Pokal habt ihr 0-1.
Verloren, ja.
Und das erste Spiel 2-3. Liegen die euch, weil die so ähnlich spielen wie ihr?
Ja, ich glaube, dass beide Spielweisen sich sehr ähneln und es da permanent hin und her geht. Das haben die beiden Spiele gezeigt. Jetzt hatten wir zweimal das Nachsehen. Jetzt wollen wir es natürlich zu Hause auch besser machen und zeigen, dass unsere Art und Weise dann doch ein bisschen erfolgreicher ist.
Ist es immer noch so, dass man sagt, das erste Spiel gerade nach einer Pause ist das Wichtigste?
Würde ich so.
Also wir haben uns das immer eingeredet, ich zumindest. Ich weiß nicht, wie es bei dir war.
Ne, ich nicht.
Also, klar, ich keine Frage, dass du gut in die genau Saison 16. reinkommen willst, dass du dieses Spiel gerade nutzt, gerade weil der Spieltag halt auch diese Konstellation hergibt, dass du gleich wieder Anschluss haben kannst.
Du hast ja gesagt, Düsseldorf, Bremen spielt gegeneinander. Spielt
eben, gegeneinander. Und da hast du direkt Anschluss und da kannst du halt richtig Druck aufbauen. Und Leverkusen von der Spielweise wird ein sehr interessantes Spiel. Und wir freuen uns einfach schon drauf.
Ja, wir auf jeden Fall auch. Laura, du bist auch mal dran, bitte.
Ja, ich finde, es wird ein bisschen wenig eingezahlt ins Phrasenschwein. Ich würde vorschlagen, die Phrasenpolizei hat aufgepasst. Wir holen das ein bisschen nach. Zum Beispiel, das ist mehr als nur ein Spiel, wurde gesagt. Leider wurde nicht dazu geschrieben, wer es gesagt hat. Also das beim nächsten Mal für die Zuschauer zu Hause ist immer ganz hilfreich, wenn man auch weiß, wer dann zahlen muss. Und dann auch, der Trainer stellt die Mannschaft auf. Also ihr könnt jetzt untereinander mal klären, wer da bereit ist. Ja, dann, guck mal, sogar erinnert. Dann 3 Euro, bitte einmal rein. Ja. Und dann bedanken wir uns natürlich noch für die Spenden hier aus dem Publikum. Uwe und Dorothea Kuhn, SV Leuten Osnick, SV Haag, TV Göggingen, Jürgen Kraft und Dietmar Arzner. Vielen Dank für die Spenden. Das alles natürlich wie gewohnt für den guten Zweck. Und Check24 verdoppelt das Ganze. Dann klären wir auch noch die Frage der Woche. Querelen beim FCB. Muss Oliver Kahn jetzt schon eingreifen? 61% von Ihnen zu Hause sagen ja, muss er. 39% sagen nein, der Titan, der darf sich noch ein bisschen zurücklehnen. Also das war die Umfrage im Netz. Sie haben aber wie gewohnt natürlich angerufen. Auch da hören wir mal rein.
Beim FC Bayern herrschen gerade nur Diskussionen, nur schlechte Laune. Oliver Kahn hat so viel Autorität, er könnte doch endlich mal seine Meinung äußern und zwischengrätschen.
Oliver Kahn braucht jetzt noch nicht einzugreifen, denn das Spiel in Nürnberg war Vorbereitung und das zählt überhaupt nicht. Am Samstag in Berlin geht es richtig rund und da wird der FC Bayern sein wahres Gesicht zeigen.
Oliver Kahn soll jetzt schon eingreifen, er soll sich mit einmischen in die Rückrunde. Bayern will ja wieder deutscher Meister werden und er muss auch ein Oliver Kahn bisschen mithelfen.
Nochmal ein Hinweis von uns. Also es hört sich sehr nach.
Nummer 2 haben wir sofort wieder gedacht, da hat er wieder angerufen. Ja.
Es ist nicht Uli Hoeneß gewesen. Also ich sage es jetzt mal ganz deutlich. Wir haben über am Anfang der Sendung über Einsatzgarantien gesprochen. Was steht in deinem Vertrag drin? Wie viel musst du machen?
Also wie viele ich machen muss, so viele wie möglich. Nein, bei mir steht nichts drin, weil ich glaube, dass das auch nicht gut für das Verhältnis im Training ist, was du an Leistung bringst. Wenn ich jetzt sage, ich habe 15 Spiele, die mir garantiert werden und habe die ersten 15 nicht gemacht, dann weiß ich ja, dass ich die nächsten 15 mache. Und dementsprechend kann es dann schon dazu kommen, dass der eine oder andere weniger trainiert beziehungsweise nicht so gut trainiert. Von daher
ist aber in deinem Alter ist es, Entschuldigung, das war nicht despektierlich gemeint, aber ist es nicht so, dass man, wenn man bestimmte Einsätze macht, sich der Vertrag dann auch automatisch verlängert?
Das stimmt. Sowas habe ich auch drin, da muss ich noch ein paar machen.
Machst du noch ein paar, okay. Packt ihr es?
Auf jeden Fall.
Wir drücken die Daumen. Christian, vielen Dank, dass du da warst. Ja? Schön. Danke an die Runde. Wir sind durch. Nächsten Sonntag sind wir wieder da. Erstes Spiel auf der Rückrunde, jetzt geht's weiter. Wir sehen es nach Berlin, direkt gegen hier rüber. HOK, Traditionsturnier. Mal gucken, was Paul Dardai so da aufs Parkett zündet. So, und Jochen macht weiter. Jochen Stutzki, bitte. Schönen Sonntag, danke. Bis nächste Woche.